Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 195. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute natürlich auch wieder Pascal.
Moin moin.
An dieser Stelle gehen ganz liebe Grüße raus an André, der gerade im wohlverdienten Urlaub ist. Und dafür haben wir uns heute mal wieder einen Film rausgepickt, der auf den ersten Blick so gar nicht in unser bevorzugtes Horrorbeuteschema passt. Auf den zweiten Blick jedoch schon. Heute bei uns die City Cobra mit Sylvester Stallone und los geht es nach dem Intro.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, Pascal, wir könnten heute natürlich auch spontan über Halloween Kills reden, den wir am Montag gesehen haben. Oder über den neuen Scream-Trailer, der am Aufnahmetag heute, gestern rauskam. Das machen wir auch alles noch, aber alles natürlich zu seiner Zeit. Heute gehen wir erstmal gemeinsam zurück in die glorreichen 80er Jahre, würde ich vorschlagen. Und zwar zur City Cobra bzw. Cobra. Der Titel deshalb dieses Actionfilms aus dem Jahre 1986 in Deutschland, City Cobra, weil man so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes im Haifischbecken von einem Arnold Schwarzenegger-Film schwimmen wollte, dessen Film Raw Deal damals, glaube ich, zeitnah rauskam und der hieß in Deutschland der City High. Und da wollte man so ein bisschen sagen, ja, Schwarzenegger, Stallone, die beiden Actionstars, das können wir irgendwie schon miteinander verknüpfen. City High, City Cobra, alles City. Ich glaube, die John Woo-Filme, ich glaube, war das A Better Tomorrow? Der ist City Wolf, glaube ich, in Deutschland. Also irgendwie haben die was mit City irgendwie gehabt bei Actionfilmen in Deutschland. Aber du hast den Film vorher noch nie gesehen, aber war auf deiner Watchliste, glaube ich, ne?
Ja, genau. Vor einigen Jahren hat mir mal ein Freund davon erzählt und dass ich den unbedingt gucken muss. Da haben wir zusammen auf YouTube uns die Diner ist es ja nicht, diese Tankstellenszene oder wie man es nennen möchte, am Anfang angeguckt. Und ja, so ein paar von den ikonischen One-Linern kannte ich daher schon und hatte so ein grobes Gefühl für das, was mich erwartet. Aber es war auch vieles dabei, mit dem ich tatsächlich erst einmal nicht gerechnet habe.
Nun habe ich ja im Vorfeld groß angekündigt, dass ich hier heute eine Studie aufstellen will, um zu beweisen, dass es sich bei Cobra um einen Slasher handelt. Meinst du, wir kriegen das hin?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, auch so im Zuge meiner Recherche, keine Theorie, mit der du auch allein auf weiter Flur stehst, sondern, glaube ich, von vielen Menschen ähnlich gesehen.
Sehr gut. Dann schauen wir nachher später mal, ob wir das noch handfest untermauern können, unterfüttern, untermauern, wie sagt man?
Ich glaube, es geht tatsächlich beides.
Okay, das klingt gut. Zu den Fakten des Films, also wie gesagt, der Film stammt aus dem Jahre 1986, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5, auf der IMDb 5,8 von 10, ist mittlerweile freigegeben ab 18 Jahren, das heißt, ihr könnt euch den Film ungekürzt beispielsweise auf Blu-ray kaufen. Das sah vor einigen Jahren noch anders aus, da war der Film tatsächlich in Deutschland noch auf dem Index. Der Film läuft 87 Minuten. Und kam am 23. Mai 1986 in die US-Kinos und am 2. Oktober 1986 in die Kinos der BRD. Hat damals in den USA 50 Millionen Dollar eingespielt, war damit jetzt nicht wirklich ein Flop, aber er war eben auch kein Rambo 2, der eben vorher von Stallone rauskam und der über das Dreifache eingespielt hat. Und dennoch kann man sagen, hat er zumindest für ein bisschen Furore an die Kinokassen gesorgt. Also er hat zum Beispiel am Startwochenende 12,5 Millionen Dollar eingespielt und es war zu dem Zeitpunkt das erfolgreichste Startwochenende von Warner Brothers, in der Geschichte von Warner Brothers und von der Cannon Group zu der damaligen Zeit und er hat weltweit auch knapp 160 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von 25 Millionen und war in Ungarn zum Beispiel der erfolgreichste Film aller Zeiten zu dem Zeitpunkt damals. Also ein paar Sachen hat er schon eingespielt, aber insgesamt blieb der Film doch finanziell hinter den Erwartungen zurück. Und wenn man bedenkt, dass Stallone eigentlich hier neben Rocky und Rambo mit Cobra ein neues Franchise etablieren wollte, ja, das ist dann tatsächlich, wie wir heute wissen, natürlich nicht so recht aufgegangen. Regie geführt hat George P. Cosmatos, der hat zuvor eben schon Rambo 2 mit Stallone gedreht und Stallone war sehr zufrieden, vor allem mit der handwerklichen Art von Cosmatos, und hat deswegen auch hier für diesen Film ihn wieder besetzt. Man kennt Cosmatos vielleicht auch noch vom Regiestuhl von Tombstone und von Leviathan zum Beispiel. Das sind auch noch zwei ganz nette Filme, die man sich von ihm angucken kann. Im Cast, Sylvester Stallone brauchen wir nicht vorstellen, das haben wir auch schon bei dem Film Detox, I See You, hier gemacht vor ja, etwas längerer Zeit. Aber vielleicht ein paar Leute aus der Nebenbesetzung könnte man hier vorstellen, Brigitte Nielsen. Auf die kommen wir natürlich nachher automatisch noch zu sprechen, deswegen jetzt erstmal noch nicht so viel, aber wer sie nicht kennt, man hat sie sicherlich in Rocky 4 gesehen, in Red Sonja oder in Beverly Hills Cop 2 und wir haben hier als Antagonisten Brian Thompson, der übrigens Pascal, der für das Ticket für die Premiere des Films selber Geld ausgeben musste, weil ihn weder Cannon noch Warner eingeladen hat. Er weiß bis heute nicht, warum.
Das ist ja gemein.
Aber da gab es so ein paar Star-Allüren, würde ich mal sagen, vor allem seitens des Hauptdarstellers am Set, was vielleicht auch so ein bisschen passen könnte. Vielleicht hat Stallone am Ende selbst dafür gesorgt, dass Thompson nicht eingeladen wurde. Auf jeden Fall haben sich Brian Thompson, der ja in sehr, sehr vielen Filmen den Bösewicht spielt, und Sylvester Stallone tatsächlich erst 20 Jahre später, nachdem sie diesen Film gemeinsam mehr oder weniger gedreht haben, wieder getroffen. Und zwar an einer Reitschule, in der ausgerechnet Brian Thompsons Tochter, Stallones Tochter, Reitstunden gegeben hat. Das fand ich auch noch sehr interessant. Ach, ja,
witzig.
So kann es gehen. Wahrscheinlich, also ich wäre an Stallones Stelle vielleicht sogar ein bisschen beschämt gewesen an dieser Stelle. Ich erzähle später noch warum, aber das war wahrscheinlich nicht unbedingt die Glanzstunde, diese Drehtage dort am Set von Cobra, die Stallone von sich gegeben hat. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Erstmal zum Inhalt, Pascal. Worum geht's in Cobra? Was sagt uns der Klappentext der Blu-ray von Warner?
Cobb Stallone donnert durch die Hölle der Großstadt und niemand kann ihn aufhalten. Wie Sylvester Stallones Rocky und Rambo ist auch der Held in Die City Cobra ein echtes Original. Die Ein-Mann-Armee, Leutnant Marion Cobretti, lässt mit laserunterstützter Maschinenpistole und einem 45er Colt mit Perlmuttgriff Feuer und Schwefel auf jeden regnen, der das Gesetz übertritt und ihm in die Quere kommt. Erneut inszenierte Regisseur George P. Cosmatos Stallone in diesem Thriller, in dem Cobretti einen gnadenlosen Serienkiller jagt. Die Spur führt nicht nur zu einem Mörder, sondern zu einer ganzen Armee von Psychopathen, die mit Gewalt eine neue Ordnung errichten wollen. Wobei auch die zufällige Zeugin, gespielt von Brigitte Nielsen, ihres jüngsten Blutbads daran glauben soll. Zum Glück ist die Cobra ihr Schutzengel. Nie hat es im Actionkino ohrenbetäubender und überzeugender gekracht.
Ja, das werden wir gleich prüfen.
Ich habe Lieutenant gesagt. Ich glaube, ich wollte Leutnant sagen.
Nee, oder? Umgekehrt. Was ist richtig? Du hättest Lieutenant sagen sollen, hast aber Leutnant gesagt.
Ah ja, genau.
Aber ich glaube, das ist doch dasselbe, nur eingedeutscht, ne?
Weiß ich nicht. Ich dachte immer, das eine ist Militär, das andere ist Polizei. Aber kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle.
Ich glaube, das eine ist eingedeutscht und das andere ist die englische Fassung. Also das passt okay. Schon, glaube ich. Behaupten wir jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt schon wieder, dass irgendjemand gerade schon fleißig tippt und uns einen Tweet oder einen Kommentar schickt. Aber das könnt ihr dann an der Stelle gerne direkt an Pascal richten. Ja, das Drehbuch zu Cobra basiert zum Teil auf dem Roman Fair Game von Paula Gosling, von dem letztendlich aber wenig Inhalte wirklich übrig geblieben sind. Vielmehr basiert Cobra auf dem Drehbuchentwurf, den Stallone etwas früher für seine Version von Beverly Hills Cop schrieb. Und das werden einige von euch sicherlich nicht wissen, aber die ursprüngliche Besetzung für Beverly Hills Cop war tatsächlich Sylvester Stallone. Aber in seiner Fassung sollte alles viel düsterer sein, es sollte viel härter zugehen als in der späteren gedrehten Erfolgs-Action-Komödie mit Eddie Murphy. Und letztendlich wurde diese Version mit Stallone nie gedreht, vor allem aus Budgetgründen, da die Action-Szenen, die Stallone schrieb, die also im Skript standen, waren einfach nicht realisierbar finanziell. Die waren viel zu groß und viel zu, ja, bombastisch, würde ich mal sagen. Und deswegen konnte man die damals einfach nicht umsetzen. Und so ist das Drehbuch später weitergewandert oder wurde umgeschrieben zu einer Komödie und wurde dann letztendlich, wie gesagt, mit Eddie Murphy verfilmt. Und mit dem Skript zu Cobra, würde ich sagen, hat Stallone wohl eines der schwächsten in seiner Vita geschrieben. Hier merkt man ganz klar, wenn man sich den Film ansieht, dass er hier auf Nummer sicher gehen wollte und dass er den Leuten, also den Fans vor allem, einfach nur das geben wollte, was sie aus seiner Perspektive sehen wollten, nämlich knallharte Action mit ihm als großen Helden darin. Und es ist ja auch so eine Sache, die sich bei ihm auch immer wieder bestätigt hat, dass immer dann, wenn er ein Risiko eingegangen ist, wenn er mal eine Komödie gedreht hat, wenn er mal vielleicht einen Thriller gedreht hat oder irgendwas, was eben nicht in diese typische Muskel-Action Performance reinpassen sollte, ja, dann ist es tatsächlich meistens gefloppt. Deswegen kann man es ihm irgendwie ja auch gar nicht verdenken, Pascal, oder? Dass er dann irgendwie dann doch meistens auf Nummer sicher gehen wollte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn das jetzt halt auch ein Studio dahinter ist, das was erwartet und er mit dem, ja, Drehbuch. Ich glaube, auch in den 80ern hatte er wahrscheinlich noch nicht so das Interesse, also vielleicht weißt du da mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch gerade im Fahrwasser von Rocky 4 und Rambo 2 halt auch noch gar nicht sein Interesse war, diese Spur so arg zu verlassen, wie es ja auch später eigentlich Schwarzenegger auch erst in den 90er gemacht hat. Und ich glaube, das war ja dann eher so dieses, bei Stallone dieses Gefühl, okay, wenn er schafft, aus seiner Rolle auszubrechen, dann kann ich es auch mal versuchen. Nur hat es bei ihm nicht so gut geklappt, aber ich denke mal, 86 war das auch einfach, ja, wie du sagst, das, was die Leute sehen wollten. Und ich glaube jetzt auch das, was er zu dem Zeitpunkt einfach noch verkörpern wollte, oder?
Ja, so eine Mischung. Also er war ja schon immer so ein bisschen ambitionierter beispielsweise als Arnold Schwarzenegger. Er wollte ja schon immer auch so ein bisschen hinter die Kulissen. Er wollte ja selber Drehbücher schreiben, wollte selber Regie führen. Wie gesagt, er hat ja auch damals früh den Oscar bekommen für das beste Drehbuch mit Rocky beispielsweise. Und er hatte da immer ganz andere Ambitionen und er hat es ja auch zwischendurch immer wieder versucht. Er hatte ja zum Beispiel schon vor Cobra, hatte er ja auch Regie geführt bei der Fortsetzung von Saturday Night Fever, bei Staying Alive zum Beispiel. Und er hatte eine Komödie mit Dolly Parton gedreht, Rhinestone, oder einen Thriller Nighthawks mit Rutger Howard. Aber das sind alles, ja, Misserfolge gewesen und das hat ihn immer wieder zurück zu diesen Rocky- und Rambo-Rollen geführt, weil, ja, letztendlich er eben glaubte, dass die Leute das sehen wollten, aber er selbst war tatsächlich immer so, dass er gerne auch was anderes gemacht hätte, aber er zwangsläufig auch, um seine Reputation irgendwie zu erhalten und um seine hohe Gagen zu behalten. Also er war ja zwischenzeitlich der bestbezahlteste Schauspieler Hollywoods und zwar mit großem Abstand und ja, das ist immer so ein bisschen am Bröckeln gewesen, als er dann mal was anderes probiert hat, aber ja, im Prinzip hast du recht, ja, also es ist schon so. Diese, sag ich mal, diese Risikophase, die kam dann erst so, ja, Anfang Mitte der 90er wieder und da wissen wir, was passiert ist. Das war ja dann auch, sag ich mal, die Hochphase der Flops und der Box-Office-Flops von Stallone, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Er hat das so ein bisschen orientiert. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut du mit Clint Eastwood und den Dirty Harry-Filmen bist, aber er hat seine Rolle da so ein bisschen an die Machart von Harry Callahan, also der Hauptfigur aus den Dirty Harry-Filmen, mit Clint Eastwood orientiert. Und das merkt man auch so ein bisschen, ne? Das ist so der Cop, der sich nicht so an die eigenen Gesetze quasi hält, der sich nicht an Vorgesetzte hält. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Das hat ihn da so ein bisschen umtrieben, sage ich mal, dieses Thema. Und was ich sehr interessant fand, wir haben uns ja auch ein paar Sachen angeguckt, vor allem eben auch so einen etwas längeren Videobericht darüber, über die Kürzung zum Film. Also das Material musste vor allem aus kommerziellen Gründen eingekürzt werden und zum anderen zur Entschärfung der Gewalt, sodass man letztendlich höchstens auf 90 Minuten Film kommt. Und das finde ich halt sehr witzig, weil sie damit erreichen konnten, dass der Film am Tag einmal mehr ausgestrahlt werden konnte im Kino. Und man hatte damals so ein bisschen Angst. Das Top Gun lief, glaube ich, zeitgleich im Kino und man hatte die Angst, dass der den Erfolg von Cobra sehr gefährden könnte. Also hat man den Film so runtergekürzt, dass er einmal mehr im Kino laufen konnte am Tag.
Ja, interessant. Also man kann es natürlich irgendwie jetzt aus rein wirtschaftlichen Gründen nachvollziehen, das ergibt halt irgendwo Sinn, aber es ist schon ein herber Einschnitt, wenn man wirklich jetzt sagt, wir gehen jetzt so arg mit der Schere an den Film und ich meine, das hat ja auch was gekostet, das alles zu drehen. Ja. So, das hätte man sich dann ja auch zum Teil sparen können, dass man sagt, nee, lass mal den Film einfach radikal kürzen, auch auf die Gefahr hin, dass er, und da werden wir noch drüber reden, stellenweise dann vielleicht Continuity-Fehler bekommt, dass das vielleicht alles ein bisschen ja, anders wirkt auf einmal, alles nur für den einen Zweck, dass wir den einmal öfter am Tag im Kino zeigen können, was spannend ist, weil auf der anderen Seite denke ich dann mir auch wieder, ne, es ist halt so, dann läuft das zwar nicht so oft, aber es ist ja nicht so, dass wenn du einen Film nicht so oft im Kino zeigen kannst, nicht trotzdem jeder, der ihn gucken möchte, ihn guckt. So, ja. Es dauert dann halt nur länger, bis ihn jeder geguckt hat. Ich hatte aber auch irgendwo gelesen, dass sie halt aus Gründen, das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht, irgendwie wahrscheinlich so Studio, Finance, Kram, dass es denen ganz wichtig war, dass dieses erste Wochenende so reinhaut.
Ja, ja, und das merkt man ja auch, dass dieses 12 Millionen Opening Weekend, das war ja, wenn man die Zahlen, also an die damaligen Maßstäbe ansetzt, war das ja wirklich ein Kracherstart, aber sind wahrscheinlich alle Leute, die ihn sehen wollten, haben ihn denn da auch geguckt und konnten ihn auch sehen, weil er halt so oft lief, aber danach halt nicht mehr, ne?
Ja, ist interessant.
Aber das war die Produktion scheint so sehr knapp getimed worden zu sein. Also, wenn man bedenkt, der Film wurde, glaube ich, bis Februar 86 wurde er gedreht. Im Mai lief er schon. Das heißt, man hatte wirklich nicht mal volle 3 Monate Zeit für die Post-Production. Und das ist auch selbst für die damalige Zeit schon sehr, sehr wenig gewesen. Also im Schnittraum hat man da, glaube ich, nicht viel Zeit verbracht. Andererseits wiederum schon, wenn man sieht, was alles rausgeflogen ist. Aber zumindest das saubere Schneiden war da nicht so möglich. Du hast schon gesagt, dadurch sind halt viele Continuity-Fehler entstanden, viele Anschlussfehler, ja, viele Logiklöcher auch so ein bisschen, die man jetzt zwar vielleicht nicht so schwerwiegend bei so einem Film sehen sollte, aber man sieht halt, dass sie vermeidbar gewesen sind. Und deshalb und zum anderen eben aufgrund der Gewalteinkürzung, damit der Film eben kein X-Rating bekommt, sondern noch ein R-Rating bekommen, mussten halt auch viele Gewaltszenen rausgeschnitten werden. Also der Film ist ja eigentlich einer der härteren, sage ich mal, wenn man so jetzt so das Mainstream-Action-Kino betrachtet. Aber da gab es tatsächlich noch sehr viele verstümmelte Leichen, es gab viele Nacktaufnahmen noch, es gab viel mehr Kill-Sequenzen sozusagen. Der Body-Count war auch deutlich höher. Und das hat man alles teilweise rausschneiden müssen. Und ein paar Szenen könnt ihr euch, wie gesagt, auf YouTube angucken. Da sucht ihr einfach nach Cobra Workprint. Und dann könnt ihr euch, ich glaube, so 20 Minuten könnt ihr euch da ansehen in relativ schlechter Qualität. Aber man kann da zumindest einschätzen, Pascal, glaube ich, was einem da entgangen ist. Ne?
Ja, genau. Man bekommt da einen ganz guten Einblick. Und das ist auch alles schön nochmal dann über Texttafeln erklärt, warum an welcher Stelle was jetzt gefehlt hat oder was noch drin ist und auch welche Continuity-Fehler dadurch später im Schnittraum entstanden sind. Also ist tatsächlich ganz aufschlussreich.
Ja, und es ist natürlich auch interessant, sich so ein bisschen, das machen wir jetzt heute an dieser Stelle nicht, da gibt es auch genug Material zu, sei es Bücher, sei es Dokumentation, zu Canon-Films, die ja, das war ja eine Co-Produktion zwischen Warner Brothers und Canon Films. Und Canon Films waren ja schon bekannt für viele B-Action-Filme, vor allem für Martial-Arts-Filme, für Action-Filme, sei es mit Michael Dudikoff, sei es mit Chuck Norris und so weiter und so fort. Und die haben sich dann irgendwann gedacht, ja, das läuft ja eigentlich ganz gut, aber wir wollen jetzt mal ans große Kino ran. Wir wollen große Blockbuster inszenieren mit großen namhaften Schauspielern, mit ordentlich Budget hinter. Und da mussten sie dann eben mit Warner Brothers zusammenarbeiten. Und Cobra war eine der Zusammenarbeiten zwischen den beiden und Stallone. Und die weitere war dann Over the Top, der ja auch eher gefloppt ist. Und letztendlich waren diese Filme, aber auch so andere Großproduktionen wie Superman 4 oder Master of the Universe daran schuld, dass die Firma letztendlich pleite gegangen ist. Ich glaube, Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre. Aber da gibt es auf jeden Fall genug, was man sich da angucken kann. Electric Boogaloo, wie heißt der Film nochmal? Die Doku?
Electric Boogaloo, aber
heißt er so, die Doku?
Weiß ich nicht, da klingelt bei mir irgendwas im Kopf, aber ich wusste gar nichts darüber. Irgendwas,
Ich glaube, das Electric Boogaloo ist richtig, genau. The Wild Untold Story of Canon Films. Den könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Da wird alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Ich habe mir übrigens vorhin noch diesen anderen Film angesehen. Also ich hatte ja erwähnt, dass Cobra auf einem Roman von Paula Gosling basiert, auf Fair Game. Und der wurde 1995 nochmal verfilmt, richtig verfilmt, mit William Baldwin. Wer hat da noch mitgespielt? Cindy Crawford in der weiblichen Hauptrolle. Und der ist ja grauenvoll, der Film. Also der ist tatsächlich, wenn man die beiden Filme so ein bisschen nebeneinander laufen lassen würde, erkennt man tatsächlich Parallelen. Das ist halt auch so ein Cop, der sich nicht unbedingt an die Regeln halten will. Und der muss halt auch eine Frau beschützen sozusagen vor, in dem Fall waren es, ich glaube, Russen vom KGB oder irgendwie sowas, die irgendwas haben wollten. Aber da sind die auch die ganze Zeit on the run und gibt viele Schießereien, Explosionen und so weiter. Also man kann das schon Parallelen zu erkennen, aber der ist überhaupt nicht cool, der Film. Also bis auf ein paar wirklich gut gemachte Explosionen ist der echt scheiße. Und ich habe noch nie, wenn du denkst, Brigitte Nielsen spielt vielleicht nicht besonders gut in Cobra, dann hast du nicht Cindy Crawford in Fair Game gesehen.
Okay, dann ja, mal schauen, ob ich mir das irgendwann nochmal geben werde. Aber jetzt, also so alles im Detail, jetzt die Cobra an sich und die Zitate, alles, das ist jetzt nicht aus dem Roman entliehen, ne?
Nee, das ist alles auf ganz klar aus Stallones Feder. Ja, der Film beginnt mit, ja, auch mit Stallones Stimme schon, mit markanter Stimme, also unbedingt auch im O-Ton gucken, den Film, als er da in seiner Rolle als Marion Cobretti, also als der krasse Cop, als der coole Cop, eine Ansage macht und erstmal erzählt, was so in Amerika so am Tag los ist. Er sagt, in America, there's a burglary every 11 seconds, an armed robbery every 65 seconds, a violent crime every 25 seconds, a murder every 24 minutes and 250 rapes a day. Das ist erstmal eine Ansage und dann sehen wir auch direkt eine Pistole, die sehr stilisiert ist und die auf den Zuschauer zeigt und quasi auf uns schießt, Pascal. Das ist schon mal eine Ansage, ne, am Anfang. Also ich finde, das setzt schon richtig die Tonalität und einfach dieses Feeling, das der Film über die nächsten 87 Minuten ausstrahlt, komplett.
Ja, absolut. Also du merkst von der ersten Sekunde an, hat natürlich halt, dass der Film sich aller Wahrscheinlichkeit nach komplett ernst nehmen wird. Was ja auch einfach passt natürlich so. Also das hat damals vermutlich niemanden überrascht. Heute könnte man kurz drüber nachdenken, später auch noch, inwiefern da Selbstironie mit drin ist. Aber ist es halt nicht. Merkst du halt eigentlich ziemlich gut. Und diese Tonalität wird dir halt, wie du gerade eben schon gesagt hast, wird dir halt ab der ersten Sekunde an aufs Brot geschmiert. Und dann, ja, wird natürlich halt so. Also ich will nicht sagen, dass der Film jetzt anfängt, sich damit an der Stelle so ein bisschen zu rechtfertigen, weil das war dem, glaube ich, also das war auch Stallone vermutlich 86, vollkommen egal. Es ist einfach nur, ja, wir müssen halt quasi erstmal das Setting dahingehend darstellen, dass alles ist ein bisschen fürchterlich. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich hätte jetzt gerne noch mal kurz recherchiert, inwiefern diese Statistiken realistisch sind. sie fühlen sich krass übertrieben an. Auch wenn, ich weiß, die USA ja, ein großes Land sind. Ja, aber die USA sind
groß, ne? Also ich glaube, das könnte ja schon passen.
Aber trotzdem. Alle 11 Sekunden? Ah, ich sag mal, das ist eine Menge. Aber gut, kann natürlich sein. Es ist ja, und die 80er, ja, wer weiß, vielleicht sind die Statistiken gar nicht so weit von der Realität entfernt. Aber,
Und denk ja mal allein dran, was damals New York für ein Loch war in den 80er Jahren.
Ja,
und,
ja,
und so. Genau. Das war nochmal was ganz anderes. Da war ja auch, warte mal, welche Film hatten wir noch letztes Mal? Mit diesem, mit Gesetz
Nummer 5? Der in New York spielt?
Nee, mit dem Gesetz, wo war denn das?
Das war Saw, Spiral.
Ah ja, Saw, Spiral, genau, ja. Das war da bestimmt ja auch so.
Ja, also er ist Stallone, das ist tatsächlich eine sehr gute Parallele. Ja. Also er ist quasi also auf diesem Gesetz Nummer 5 oder wie das hieß, ja, da könnte quasi auf dem Cover so das Bild von Dark City Cobra stehen.
Aber es ist
das Gesetz heißt einfach nur, wir dürfen machen, was wir wollen.
Aber du hast es ja eben schon gut angedeutet. Ich finde, der Film ist echt krass in seiner Aussage. Das können wir an dieser Stelle schon mal vielleicht vorweggreifen. Also es geht ja schon so ein bisschen um, oder ein bisschen mehr um die Rechtfertigung von Selbstjustiz in dem Film. Und das macht er ja ohne jegliches Augenzwinkern, ne? Den kompletten Film durch. Und es gibt ja da, können wir auch später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, einen seiner Vorgesetzten, nicht seinen höchsten, aber einen Vorgesetzten, der ja auch die ganze Zeit sagt, Cobretti, was machen Sie hier? Sie halten sich nicht an die Gesetze, Sie haben Probleme mit Ihrer Einstellung. So kann das nicht sein. Und geht die Justiz hier dazwischen und so weiter. Und er rechtfertigt das ja auch immer wieder. Ja, aber erklären Sie das dem Mann da hinten, dessen Kind gerade erschossen wurde oder sowas, ne? Und das ist so krass in dem Film, wie hier so auf die Rechtfertigung von Waffeneinsatz, von Polizeigewalt und sowas, ja, wie das glorifiziert wird. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, wenn man den Film heute sieht, ne?
Nee, es ist wirklich heftig, weil das eine ist natürlich halt so das Ding, es ist halt das Trope des Polizisten, der sich nicht an die Regeln hält. Und dann kennt man das ja aus 1 Million Cops und Buddy-Cop-Movies, dass dann halt die Polizisten bei ihrem Vorgesetzten sitzen und der dann halt, ja, oft auch halt aus komödiantischen Gründen damit denen schimpft und sagt so, oh, und hier 2 Häuser explodiert, 3 Autos kaputt, wie soll ich das dem Bürgermeister erklären? So, das kennt man ja, das ist ja dann gern benutztes Trope. Aber der Film geht da gerade wirklich weiter. Und diese eine Stelle, die du gerade erwähnt hast, die ist ja auch ganz am Anfang.
Ja.
Wenn halt der Film sogar so weit geht, dass der einen Reporter einsetzt, um die andere Seite zu repräsentieren und der Reporter sagt so, das geht aber nicht, dass sie Selbstjustiz machen und dann eben genau wie du gesagt hast, dann die Cobra sagt so, ja, das geht nicht, dann, wie du meintest eben, erklären sie das mit den Eltern von dieser Leiche hier. Das ist schon krass.
Ja.
Das wäre halt, also das ist auch sofern, also es ist offensichtlich, der Film würde heute von, ich sag mal, allen Menschen, die nicht wirklich hart erzkonservativ sind und halt, keine Ahnung, ja, dieser, jetzt habe ich gerade den Namen dieser Waffen, dieser Waffenvereinigung in den USA vergessen, aber
National Rifle, wie ist die National Rifle
doch die Association? Rifle, die NRA.
Ja.
National Rifle Association, genau, die NRA. Also wenn nicht gerade so Die Hard da mit drin ist, der wird den Film mal zerreißen, einfach aufgrund dieser komplett ironiebefreiten, zugegebenermaßen wirklich schlimmen Botschaft. Ich habe das ja, glaube ich, auch, oder wir haben das schon alle schon mal an den ein oder anderen Stelle erwähnt, dass es halt jetzt gerade nach 2020, so den aktuellen Ereignissen, schlägt der Film auf, was diese Ebene angeht, halt schmeckt er halt schon nochmal ein bisschen anders, weil ja Polizeigewalt etc. halt nochmal ganz anders im Bewusstsein ist. Aber ja, damit muss man sich, sag ich mal, umgehen können, wenn man diesen Film guckt und halt wahrscheinlich dann auch einfach viel darüber nachdenken, zu welcher Zeit er entstanden ist und dann wahrscheinlich auch einfach damit leben können, dass Stallone das mindestens zu der Zeit wahrscheinlich auch einfach so cool fand.
Ja, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Da gibt es ja echt ein paar Szenen, die das immer wieder genau thematisieren. Kleine Anmerkung noch. Ich fand es sehr interessant, dass Regisseur Nicolas Winding Refn, also der Regisseur von Drive oder Filmen wie Drive oder Neon Demon, tatsächlich seinen Driver, also Ryan Gosling, hat inspirieren lassen von Cobra, also die Sache mit dem Zahnstocher und ist zum Beispiel komplett darauf, also nicht Zahnstocher, sondern Streichholz im Mund die ganze Zeit. Ist eine Anspielung darauf, beziehungsweise Ryan Gosling trägt einen Zahnstocher und Cobretti, also Stallone, hat hier die ganze Zeit ein Streichholz im Mund und es ist eine Hommage daran. Ja, gehen wir in den Film rein, beziehungsweise etwas genauer rein. Wir sehen, wie ein vernarbter Mann, unter anderem bekleidet mit Mütze und Sonnenbrille, aber nicht nur bekleidet mit Mütze und Sonnenbrille, einen gewöhnlichen Supermarkt in den Vereinigten Staaten betritt. Ich glaube, ist es Los Angeles? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wird es genannt, aber wahrscheinlich, ne?
Ist ziemlich sicher Westküste. Ja. Ich würde mal vermuten Los Angeles. Aber manchmal kann es dann auch Florida sein, aber ich glaube, es soll Westküste sein.
Ja, das glaube ich auch. Und dort eröffnet dieser Mann mit seiner Schrotflinte das Feuer auf das Inventar des Supermarkts und auf die dort anwesenden Passanten. Chaos und Panik bricht aus. Und kurze Zeit später ist dann auch bereits eine schwer bewaffnete Sondereinheit am Tatort versammelt. Aber die Verhandlungen, die laufen ein bisschen anders als erwartet und der Täter schießt teilweise auch auf seine Geiseln. Somit muss Cobra her, Marion Cobretti, ein Cop, der sich nicht an Vorschriften und an Vorgesetzte hält. Er trägt eine Sonnenbrille, er kaut auf seinem Streichholz und ist einfach zu cool für diese Welt. Und er infiltriert dann den Supermarkt und versucht den brutalen Verbrecher auszutricksen. Und dabei ist er so cool, Pascal, dass er sogar noch Zeit hat für eine kalte Limonade. Das fand ich auch sehr großartig. Vor allem diese ganze
auf der Limonade, Entschuldigung, steht ja sogar noch cool drauf.
Ja, genau. Und es ist generell, es ist so lustig, wie auch so viel Schleichwerbung in dem Film drin ist. Allein diese ganze Pepsi-Werbung und Cola-Werbung, das ist richtig krass, finde ich, irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal kurz recherchiert. Es ist also auch die Polizeieinheit, für die er arbeitet, ist das LAPD, also das Los Angeles Police Department. Und ja.
Aber gibt es auch das Zombie-Squad, in das er eingeteilt ist, wo nur die krassesten der krassen Cops arbeiten?
Das gibt es, glaube ich, im LAPD nicht. Aber ich habe lustigerweise bei einer Recherche herausgefunden, woran sich das anlehnt. Denn in Belgien gibt es tatsächlich oder gab es zumindest mal bei, ich weiß nicht welcher Polizeieinheit, aber wirklich ein sogenanntes Zombie-Squad, das so benannt wurde, weil die halt die, ja, die Aufträge oder die Jobs bekommen haben, auf die alle anderen keinen Bock hatten. Also sowas wie so, die, ja, quasi die uncoolen Jobs für die, die auch nicht so beliebt waren bei den anderen. Ja, das war wohl die Inspiration.
Ja, zumindest kann man Stallone nicht anders, dass er hier nicht Wert auf Details gelegt hat, ne? Wenn das stimmt.
Ja.
Ja, da kommen natürlich auch schon die ganzen One-Liner, die du schon angesprochen hast, die ja sowohl im O-Ton als auch auf Deutsch natürlich legendär geworden sind. Als zum Beispiel der Verbrecher dort irgendwie sagt, ja, ich schieße hier alles kurz und klein im Supermarkt, und Stallone sagt, nichts dagegen, ich kaufe hier sowieso nie ein. Und dieses obligatorische, du bist eine Krankheit und ich die Medizin. Das ist natürlich, das sind Sprüche, die haben sich eingebrannt in die Herzen aller Action-Fans oder Filmfans. Also das sind so Sachen, die kann man, glaube ich, immer, wenn du um 2 Uhr nachts geweckt wirst und irgendwie ein Stallone-Zitat brauchst, das ist das eines der ersten, was einem da einfällt. Letztlich erledigt er den Killer dann und tötet ihn, als wäre es natürlich für ihn als der coole Cop die leichteste Sache der Welt. Und da sind auch ein paar super interessante Sachen. Ich muss zum einen, du hast es ja schon tatsächlich in deiner Inhaltsangabe, oder nicht in deiner, ich betone es, in Warners Inhaltsangabe vorgetragen, dieser Perlmuttgriff, an dem Revolver von Cobra. Der ist ja schon cool, ne? Mit der Cobra auch drauf.
Ja, also ich meine, das ist halt, ja, also diese Überzeichnung, dieses Polizisten der Cobra. Also das ist ja das eine, wenn jemand, weil er Cobretti heißt, den Spitznamen Cobra bekommt. Das ist irgendwie cool. Also das ist auch, das kaufe ich eben ab. Aber ab dann wird es halt, aber das ist ja nicht schlimm, ab dann wird es halt ein bisschen comichaft, ne? So, dass halt natürlich dann er noch seine eigene Waffe hat, auf die er dann halt sich sein Logo hat, in den Perlmuttgriff hat einzeichnen lassen. Es ist, ich finde es super witzig. Es ist irgendwie cool, ja, 80er cool.
Ja, es könnte auch so ein bisschen, es geht tatsächlich so Richtung Comic-Figur so ein bisschen. Es könnte irgendwie auch so Punisher-Style sein, das, seine ganze, ja, voll, Figur. Das passt total, aber ja, wird auch wieder zum Thema Selbstjustiz ein bisschen passen. Aber du hast es auch gesagt, und hier geht er ja dann aus dem Supermarkt raus und überall sind schon die Journalisten. Und das finde ich eigentlich interessant, weil wenn man den Film nicht kennt und nicht weiß, wie reaktionär er tatsächlich ist und wird im Verlauf des Films, könnte man meinen, der Film würde jetzt wirklich eine Gesellschaftskritik äußern, weil das ist eben alles voller Journalisten und die sind nicht so, die feiern ihn nicht. Die sagen, oh, Cobretti, das hast du toll gemacht. Nee, da ist zum einen sein Chef, der komplett wieder sagt, ey, was hast du da gemacht? Du hast die Menschen gefährdet, du hast hier den Einsatz gefährdet. Das sind die Journalisten, die sagen, ja, rechtfertigt das, dass sie hier selbst die Justiz spielen und ein Urteil fällen und den Verbrecher dort töten vor Ort. Und dann denkt man, oh krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, wie kritisch der Film damit umgeht. Nur damit Stallone das Ganze dann relativieren kann und die Leute, die ihn kritisieren, zurückkritisiert. Und das eigentlich der Kritikpunkt des Films ist, dass man doch die lieben Cops mal machen lassen soll, so wie sie ihre Arbeit machen wollen. Ne? Und das ist schon richtig krass. Also wenn man den, glaube ich, heute zum ersten Mal sieht, okay, da hast du ja, aber vielleicht mit einem mehr, mit einem, ja, mit was für einem Blickwinkel, ich weiß nicht. Sagen wir mal, genau wie du es gesagt hast, der Film ist heute auch rausgekommen, der Film kommt heute raus, so zum ersten Mal ins Kino. Und wenn du den mit der Brille dann guckst, dann denkst du, what the fuck? Also,
ja. Ja, wie gesagt, der wird komplett zerrissen werden, aus meiner Meinung nach auch guten Gründen.
Klar.
Das ist halt wirklich, das ist dieses Abgefahrene, dass du halt, wie du es gerade beschrieben hast, die Journalisten, es ist ja auch, ne, wir wissen ja jetzt schon, wer unser Protagonist ist und wer unser Held ist. Und die Journalisten, die ihn dann halt in Anführungszeichen nur nerven, sollen ja offensichtlich die, ja, Menschen sein, die halt die, ja, die blöden Punkte haben oder die halt immer das Doofe machen. Und das ist ja auch oft genug wahrscheinlich ein Problem bei Polizei. Investigation. Aber hier ist es halt, hier muss man halt sagen, ja, der Journalist hat ja vollkommen recht. Hätte man das nicht anders lösen können? Hätten sie den nicht festnehmen können oder ihm ins Bein schießen können? I don't know. Aber nein, das ist nicht das, was die City Cobra macht. Denn die City Cobra respektiert keine Autorität. Die City Cobra ist selber Autorität.
Yeah.
Und das ist einfach wahrscheinlich das, was ihn ja auf eine obskure Art und Weise cool machen soll. Und wenn ich mich, also ja, also für mich geht's irgendwie, wenn ich mir halt immer aber ganz oft dabei sage, dass es halt natürlich eigentlich nicht cool ist, aber in so einer fiktiven, comichaften Welt, meinetwegen, es ist halt die City Cobra.
Eben.
Ich kann ihn halt nicht, ich
es
kann
gibt diesen Menschen nicht in der gucken. Realität. Und das sieht man halt auch. Also der ist halt durch und durch, also zum einen ist es ein kompletter Macho, auch wenn das jetzt nicht so krass durchkommt, aber er ist es schon im Endeffekt und seine Methoden müssten ihn normalerweise hinter Gittern bringen, aber hier wird es einfach so von ihm auch selber ja auch noch einmal später im Film gerechtfertigt, als sie ihn fragen, ja, aber sie haben ein Einstellungsproblem und sagt er nicht so, ja, das ist nur das Geringste oder irgendwie sowas, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas sagt er doch. Und das ist halt eine komplette Comicfigur, der zeigt ja auch keinerlei Gefühle im Film, ne? Der ist unverwundbar, also wirklich, das ist quasi wie Rambo, nur in anderen Klamotten. Also es droht quasi ihm nie Gefahr. Er ist immer allen körperlich und mit der Waffe überlegen natürlich. Und das ist schon auch, sag ich mal, ja, also zumindest, ich weiß halt nicht, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin mir nicht sicher, ob die Figur da ein bisschen mehr Tiefe vertragen hätte oder ob es das Ganze vielleicht nur noch schlimmer gemacht hätte. Also wie gesagt, mal unabhängig davon von dieser politischen Gesinnung, die ja eh jenseits von Gut und Böse ist. Aber das ist schon sehr simpel. Also selbst wenn man Stallones Schreibe für Rambo 2 zum Beispiel kennt, der ja davor kam, oder eben Rambo 3 danach später. Also das ist noch Gold dagegen. Aber hier hat er ja wirklich sich, ich weiß nicht, das ist quasi, die Figur von Cobretti ist für mich der Inbegriff des stumpfen 80er-Jahre-Kinos. Also ich glaube, simpler war noch nie davor und danach eine Rolle von Stallone gestrickt. Also wie gesagt, nicht mal Rambo im zweiten und dritten Teil.
Ja, ich glaube, nee, ich glaube tatsächlich, dass es, also gerade auch jetzt für die Langlebigkeit und dafür, dass man den Film meiner Meinung nach jetzt, also wie man ihn heute noch genießen kann, ist es sehr gut, dass da nicht versucht wurde, diese Figur tiefschichtiger zu zeichnen, weil es, also das wäre so oder so meiner Meinung nach schiefgegangen. Da hättest du jetzt nichts erfinden können, was das irgendwie, ja, in ein anderes Licht die Figur dann gestellt hätte und was die erklärt hätte, warum er so ist, wie er ist, das ist egal. Es ist halt wirklich, es ist dieses, ja, die simpelste und stumpfste Variante des 80er-Jahre-Action-Kinos und deshalb kann ich ihn halt dann auch genießen und fühle mich jetzt nicht schmutzig dabei, wenn ich halt, ja, mir dabei einfach bewusst mache, in welchem Zeitgeist der Film entstanden ist und ja, dann geht das für mich. Dann ist es halt einfach eine Figur, über die ich lache und die ich dann irgendwie aber witzig cool finde.
Ja, komplett. Und man muss halt auch sagen, das funktioniert halt auch, weil Stallone ist natürlich auch perfekt verkörpern kann. Ne? Er ist zum einen hier zu diesem Zeitpunkt vermutlich eben zwischen Rambo 2 und Rocky 4 körperlich in seiner absoluten Höchstform gewesen. Er hatte seinen maximalen Marktwert erreicht. Aber das hat eben auch teilweise, ich habe es schon angedeutet, auch tatsächlich für einige richtig arrogante Ausfälle am Set gesorgt. Also es war zum Beispiel vertraglich zugesichert, dass keiner von den Nebendarstellerinnen oder aus der Crew, außer der Regisseur und der Kameramann, ihn ansprechen durften am Set. Also während des Drehs war es den Leuten nicht erlaubt, mit Stallone zu reden, weil er für sich diesen Superstar-Status rausgenommen hat und sogar vertraglich hat zusichern lassen.
Ja, es ist leider bitter. Also naja, was heißt leider bitter? Es ist krass, wie oft man das über Stallone so in dieser Phase seines Schaffens hört, dass er da halt ja nach den ersten, also immer wenn ich mich mit Stallone beschäftige, habe ich das Gefühl, dass er halt gerade so in der ersten Phase, Rocky 1, Rocky 2, wo es halt gerade, wo er auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen durchgestartet ist, sehr nahbar, sehr sympathisch und sehr charismatisch eher, aber also wo er mir sympathisch erscheint, so in seiner Art und Weise, dann ist bei ihm einmal jetzt nicht die Sicherung durchgebrannt, aber dann ist er sehr auf dem hohen Ross durch die 80er marschiert und gefühlt erst nach diesem 90er-Loch ist er jetzt wieder so ein bisschen, ja, geerdeter. Also jetzt, wenn ich mir jetzt Interviews mit ihm angucke, finde ich es eigentlich immer, wirkt er sehr down to earth, aber was da in den 80ern dann wohl gerade so in dieser Phase passiert ist, ja, es ist abgefahren.
Ja, komplett. Cobra fährt dann nach diesem aus seiner Sicht gelungenen Einsatz dann im Sonnenuntergang zu flotter Popmusik heim und legt sich dann noch mit ein paar Kleinkriminellen beim Einparken an, auch sehr witzig. Und selbst zu Hause ist ja Cobra einfach viel zu cool für diese Welt, würde ich sagen. Also er legt die Zeitung auf den Grill, er schneidet die Pizza in einer sehr, sehr legendären Szene mit der Schere klein, wobei man da sagen muss, also ein Typ seines Kalibers, der ist, glaube ich, nicht nur so ein kleines Stück Pizza, aber das ist einfach auch eine Szene, die ist halt so nonsensig, das kann man eigentlich gar nicht schreiben, Stallone hat es geschrieben. Und im Fernsehen muss Cobra dann sehen, dass es bereits das 16. Opfer des sogenannten Night Slashers, einem Serienkiller in der Nacht, gab und dass es dafür aber noch keine genauen Motive oder Hinweise gab. Scheinbar tritt der Night Slasher random auf und hat jetzt keine genaue Motivlage, wonach er seine Opfer aussucht. Und ja, diese Szene in der Wohnung, das sind einfach Kultszenen, das muss man ganz einfach sagen. Aber man muss eben sagen, für, glaube ich, eben die meisten modernen Sehgewohnheiten ist das eigentlich kein zeitgemäßer Film. Ne? Also das wirkt schon alles teilweise auch ein bisschen. Also ich bin halt Stallone-Fan. Ich liebe halt auch das 80er-Jahre-Action-Kino. Aber wenn man damit nicht aufgewachsen ist oder wenn man damit generell nichts anfangen kann, dann wirkt das unfassbar outdated, oder?
Ja, bestimmt. Also wenn man jetzt auch mit der Audiovisualität so eines 80er-Jahre, auch gerade halt Westküstenfilms, nicht arbeiten kann, dann hat man Probleme. Aber ich liebe das halt auch. Und ich finde den Soundtrack klasse, ich finde die Bilder super, ich bekomme wirklich so dieses, ohne dass ich jetzt jemals in Los Angeles gewesen bin, traurigerweise bisher, aber dieses Feeling, wie ich es mir halt vorstelle, wie es halt in den 80ern dort war, das transportiert der Film für mich sehr, sehr gut. Und wenn man darauf Bock hat, dann ist der Film fantastisch.
Ja, und nun sehen wir, wie der Night Slasher zur Tat schreitet. Wir sehen, wie eine Frau im Dunkeln ihren Job verlässt in einem Diner, um sich eben auf den Heimweg zu machen. Und dabei wird sie von einem Van verfolgt und anschließend von mehreren schwer bewaffneten Leuten angegriffen und dann tatsächlich auch umgebracht. Das ist sozusagen das 17. Opfer des Night Slashers. So wird zumindest in der Presse tituliert. Und im Leichenschauhaus, wo auch schon die Cops, die Vorgesetzten von Cobretti und Cobretti selbst und seinen Partner Ramirez oder Rodriguez?
Rodriguez, glaube ich, aber das finde ich gleich nochmal raus.
Ja, ich glaube, es war Rodriguez. Die sind auch schon anwesend und Cobretti hat tatsächlich auch schon so eine richtige Vermutung, als er sagt, dass es sich ja tatsächlich bei den Killern um mehrere Verbrecher handeln könnte, aber das wird erstmal noch so ein bisschen zur Seite geschoben. Und über den Einsatz von Cupretti selbst herrscht auch ein wenig Uneinigkeit im Revier, weil eben seine Methoden sehr kritisch gesehen werden auf dem Revier, aber andererseits sind sie eben auch immer erfolgsversprechend. Und deswegen darf er sich dann letztendlich doch in den Fall einmischen, denn er sagt auch, und das ist wieder diese Rechtfertigung, dass man diesen Killer nicht kriegen kann, diesen Fall nicht lösen kann, Pascal, wenn man nicht nach den Polizeiregeln spielt. Wenn man nach den Polizeiregeln spielt.
Ja. Ja, und dafür gibt es auch immer keine Begründung. Also es wird, das gehört auch so zu diesem Selbstverständnis dieser Art von Film, dass die Polizei, wenn man sich an die Gesetze hält als Polizist oder als Polizeieinheit, dass man dann immer unterlegen ist. Aber es wird nie wirklich erklärt, warum. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt die Polizisten, wenn sie es halt normal machen, sag ich mal, die können ja auch alles machen. Die können verdeckt ermitteln, die können jemanden festnehmen, die können, keine Ahnung. Also, weißt du, was ich meine? Es wird immer so gesagt, wir dürfen nicht uns an die Regeln halten, wir müssen jetzt, aber abgesehen davon, dass er immer gleich alle erschießt, macht er ja auch sonst nicht so viele Dinge, die ich jetzt irgendwie für gegen die Regeln halten würde. Es geht ihm eigentlich nur darum, dass er alle gleich erschießen möchte.
Das Lustige ist ja, wenn der Film das nicht selber die ganze Zeit thematisieren würde, würde es eigentlich gar nicht auffallen, weil wir es aus anderen Actionfilmen ja auch nicht anders gewohnt sind.
Ja, das Einzige, was halt nachher, was am Ende irgendwie seltsam ist, dass, ja gut, ich habe halt jetzt einen Polizisten, der am Ende gelobt wird, ich will es nicht spoilen, aber sagen wir mal, der Bodycount, der von der Cobra produziert wird, ist nicht klein. Also das ist für einen Polizisten schon eine gute Woche.
Ich glaube, der ist 4-mal so hoch wie von den Leuten hier um den Night Slasher in dem Film.
Ja, bei ihm. Also ich glaube, die allermeisten Polizisten gehen mit einem Bruchteil dieses Bodycounts in Rente. Und ohne jetzt Witze drüber machen zu wollen, ist natürlich in der Realität alles ganz fürchterlich. Aber hier ist es halt unfreiwillig albern. Und das ist aber scheinbar das Einzige, was er als Rechtfertigung braucht.
Ja, das ist irgendwie, als wenn Dr. Loomis irgendwie mehr Leute im Film umbringt als Michael Myers. Ne?
Ja, ja, es ist echt schräg.
Wobei es Dr. Loomis auch zuzutrauen war, zumindest in seiner Blütephase.
Das stimmt.
Ja, und dann schlagen die Leute um den Night Slasher wieder zu und überfallen die nächste Frau und töten diese auch. Und zeitgleich ist eben gerade das Model Ingrid unterwegs und bekommt etwas von der Tat mit und gerät von da an selbst ins Visier der Bande. Und nun kommt dann eben Cobra ins Spiel. Er soll eben tun, was er für nötig hält, um diese Bande dingfest zu machen. Und als Zuschauerin erfährt man dann auch schon, dass ein weibliches Bandenmitglied, also von dieser Gruppe um den Night Slasher, hatten die einen Namen eigentlich? Oder waren das einfach nur die, wie haben, irgendwie sagen sie doch immer so einen Spruch,
die neue Ordnung.
Die neue Ordnung, genau, nennen wir sie mal so, die neue Ordnung, da muss ich mich nicht immer wiederholen. Dass ein weibliches Mitglied der neuen Ordnung bei der Polizei arbeitet und auch Zugriff dort auf die Daten in den Computern hat und so eben auch nach Ingrid suchen kann. Auch wieder eine Parallele zu Saw
Spiral. Ich wollte gerade sagen, zu Saw. Ja, es ist gruselig.
Ja.
Also, ja, abgefahren.
Da ist so einiges im Argen, hätte ich beinahe gesagt. Nur passen unsere Wertungen nachher am Ende nicht so ganz zusammen.
Und ich meine, die ganze Thematik ist ja auch
komplett.
Ist ja das Thema, Polizisten, die sich nicht an die Regeln halten.
Ja. Nur sie sind halt nicht das bevorzugte Opfer von der neuen Ordnung. Ja.
Das stimmt.
Ja, ich fand auch Trademark-Waffe, die der Night Slasher da hat, auch sehr interessant. Ne? Das ist schon eine krasse Waffe, die wurde ja auch eigens erstellt für den Film. Also dieses gezackte Messer dort mit dem Schlagring auch als Griff und so weiter, das sah schon ziemlich cool aus, ne? Muss ich sagen. Also ich habe jetzt keinen Waffenfetisch, aber das ist zumindest das, was Stallone sich davon versprochen hat, nämlich eine Waffe zu zeigen, an die sich jeder Kinobesucher irgendwie noch Monate danach erinnern kann. Ich glaube, das ist gelungen damit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Passt auch super gut zu Brian Thompson und wie er den halt auch seine Figur spielt. Also dieses leicht, sehr brutale, sehr gewalttätige einfach. Also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie mit einem kleinen Dolch halt hinterrücks jemanden ersticht, sondern der hat halt diese, fast das Multifunktionsmessergerät in der Hand und schlägt oder sticht halt dann drauf los. Es ist, ja, auf jeden Fall, es ist ein cooles Design.
Wie fandst du Brian Thompson? So als Antagonisten, der so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, der sich aus der Gruppe dort ein bisschen hervortut. Ich würde ja fast sagen, dass, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber die Fake-Polizistin quasi, ja schon fast mehr im Vordergrund steht als Brian Thompson. Also ich glaube, er hat sich da so ein bisschen, vielleicht lag es auch im Schnitt, dass er am Ende fast weniger Szenen abbekommen hat, als gedacht war, glaube ich, ne?
Ja, das kann mit Sicherheit auch daran liegen. Ja, das Ding mit Brian Thompson als, oder auch dem Bösewicht, dem Night Slasher hier, ist halt, er ist halt, wie ich gerade meinte schon, er ist halt wirklich ein sehr rustikaler, gewalttätiger, geradeaus agierender Bösewicht, der halt natürlich von dieser, ja, Untergrundorganisation gesteuert wird, so wie ich es verstanden habe. Aber dadurch hast du halt auch nur diesen Bösewicht. Und es ist ja jetzt oft so, dass man das, also es, eigentlich ist er in so einem klassischen, so klassischem Actionfilm ist ja der brutale Goon des eigentlichen Bösewichten, der ja halt intelligent irgendwo da in seinem Sessel sitzt und dann anders mit dem Helden umgeht. Aber den gibt's hier halt nicht so richtig. Also er ist schon, also der Endboss. Nicht,
ja. Genau.
Genau, und das ist so jetzt auch, ne, so ein bisschen Videogame-Logik, ist er halt schon der Endgegner, und es ist vielleicht so der kleine Kritikpunkt, dass man da noch jemanden im Hintergrund hätte haben können, der halt vielleicht ein bisschen der eigentliche Kopf dahinter ist. Weil er wirkt halt nicht wie ein Kopf, er wirkt halt wie der Muskel, wie man immer so schön, ja, bei so Banden sagt.
Und es fehlt ja eben auch so ein bisschen die Motivlage, die das Ganze hätte noch ein bisschen interessanter gestalten können. Also sie sagen, mhm, ja, wir sind die neue Ordnung und wir bauen das neue Morgen auf für die Zivilisation, und alle, die uns im Weg stehen, die müssen halt weg. So, okay. Aber zeitgleich, ja, wurde, glaube ich, in dieser einen TV-Reportage auch gesagt, dass eines der Opfer, glaube ich, auch vergewaltigt wurde, zum Beispiel vom Night Slasher. Und das ist halt, das passt dann halt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen, ne, was jetzt da nun wirklich, mhm, dahinter steckt. Und das ist eben zum Teil auch eben schuld an dem seltsamen Schnitt, der eben auch ein paar Dialogszenen und Hintergrundsachen, die sich eben mit den Hintergründen beschäftigen, auch einfach komplett rausgeschnitten hat. Also wie gesagt, wir reden ja nicht von 5 Minuten, die da fehlen, sondern von über einer halben Stunde. Und das summiert sich dann so ein bisschen. Ne? Das sind schon Sachen, wo man, mhm, sich fragt, okay, das machen die jetzt. Und andererseits gibt es dann wieder Szenen, nur damit ich es nachher nicht vergesse, zum Beispiel, als sie nachher schon auf der Flucht sind, beziehungsweise nicht auf der Flucht, als sie auf dem Weg sind, quasi ein Safehouse zu finden für Ingrid, als sie da noch essen sind, so, wo sie Pommes isst und so weiter. Und da verschwendet der Film dann seine Zeit drauf, ne, anstatt uns hier was zu geben, ein bisschen Futter.
Ja, so wie ich es verstanden habe, hat dann auch wirklich vor Stallone gesagt, okay, dann schneiden wir und schneiden wir und schneiden wir, aber dann schneiden wir halt überall da, wo ich nicht bin.
Ja.
Und das führt dann halt dazu, dass halt diese ganze Bösewicht-Thematik, das sind halt wirklich Bösewichte für den Selbstzweck am Ende. Ne? Also, ja, du erfährst nicht viel darüber, du musst das nicht groß nachvollziehen. Das sind viele böse Menschen, die böse Dinge wollen, aber der Fokus des Films liegt eindeutig auf der City Cobra, die ja halt gegen die kämpft. Das ist halt wichtiger, als warum die böse Dinge machen.
Aber gerade bei diesen Szenen hier, also als die neue Ordnung quasi die Frauen dort überfallen, das sind halt die Momente, die für mich halt ganz klar in die Slasher-Thematik reinfallen. Es ist natürlich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass es letztendlich eine Gruppe ist und nicht der Night Slasher alleine agiert. Das würde natürlich meine Theorien noch viel mehr unterstützen. Aber ich finde schon, dass die Szenen, auch wenn sie relativ kurz sind, schon so aufgebaut sind wie in einem klassischen Slasher-Film, finde ich. Also Frau wird beobachtet, Frau wird überfallen, Tatwaffe ist also wie gesagt, eine Trademark-Waffe, und der Bösewicht ist auch maskiert, auch wenn es nur mit dem Strumpf ist. Ich finde schon, dass das Richtung Slasher geht, auch wie die ganze Inszenierung ist dort mit der Düsternis und Dunkelheit. Also der Film ist ja auch hart in seiner Inszenierung, und er wäre in seiner Unrated-Fassung ja noch viel, viel härter. Das sieht man ja eben in diesen Szenen. Aber man sieht ja auch so schon im Leichenschauhaus so diese blutigen Leichen dort, die da liegen und so weiter. Und der hat ja auch eine düstere, dunkle Ausstrahlung, finde ich zumindest, also atmosphärisch gesehen. Und doch, ich finde, das geht Richtung Slasher. Das ist kein richtiger, reiner Action-Film. Das geht Action-Thriller, aber vielleicht sogar, ja, ich weiß nicht, ob man den Begriff Horror nennen sollte in dem Zusammenhang, aber für mich hat er diese Elemente. Wie siehst du das?
Absolut. Also ich finde das, ich meine, blöd, weiß ich gar nicht. Er heißt ja der Night Slasher. So.
Ja, ja, ja.
Deswegen,
ja.
Das ist ja schon kein
Zufall. Gut, aber es ist der Pressename, ne? Die haben es draus gemacht, weil sie denken, er agiert alleine.
Ja, ja, okay, das stimmt. Aber ja, ich meine, das lenkt einen ja schon einmal in die Richtung, auch mal drüber nachzudenken. Und klar, also audiovisuell, die Szenen, die wir sehen, und das sind ja nicht mal alle, die gedreht wurden, definitiv, da, wenn du mir jetzt nur das gezeigt hättest und alles drumherum nicht, und ich hätte das irgendwie in einem Trailer nur diese Szenen gesehen, hätte ich jetzt auch einen irgendwie gearteten Slasher-Film erwartet. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann den Film halt interessant macht, dass du halt auf der einen Seite einen vergleichsweise jetzt nicht unbedingt generischen, weil schon sehr überzeichneten Cop-Action-Film hast, also so alles, was man da erwartet, aber halt auf 110 oder auf 11 gedreht und dann halt aber trotzdem sogar noch so eine Slasher-Note drin. Das ist halt das Einzige, was halt schade ist, dass das halt dann so ein bisschen unterm Radar läuft, weil da natürlich halt die Schere am stärksten angesetzt wurde. Und dann hat man zwar noch hier und da das bei den Kills mit drin, aber das wird dann gar nicht mehr unterfüttert. Und ja, das, es ist wirklich, also es ist sehr schade, dass da so viel scheinbar auch einfach nicht mehr vorhanden ist, dass man daraus einen Director Cut machen könnte. Glaube ich. Kann man auch nicht mehr, oder? Weiß ich gar nicht.
Ah, doch, das könnte man, glaube ich. Also die Fans haben es auch verlangt von ihm. Und wer weiß, er ist ja gerade
Er macht doch gerade Rocky 4.
Wollte ich gerade sagen. Also da, er ist doch gerade dabei. Also könnte er auch. Aber das Problem ist, er mag halt den Film nicht, Cobra.
Deswegen, aber hat er nicht zwar, also kannst du sonst, ich weiß nicht, ob das noch später ein Punkt ist, hat er nicht eine Serie sogar angekündigt vor 2 Jahren?
Ja, aber da ist, glaube ich, das ist, wie sagt man, eine Produktionsleiche geworden.
Okay.
Ja, aber tatsächlich, also er wollte nicht selber die Hauptrolle spielen, aber es sollte tatsächlich eine Serie da mit dem Stoff geben, ja. Aber den Film an sich mag er trotzdem nicht. Aber was ich interessant fand, ist, dass, also wir haben ja hier Cosmatos als Regisseur, aber viele Crewmitglieder, und das ist jetzt auch so ein, das hat man hinter vorgehaltener Hand auch gesagt, dass der eigentliche Regisseur hinter den Kulissen tatsächlich Stallone war. Das hat auch der Kameramann Rick Wade bestätigt, und dass Cosmatos mehr oder weniger nur eine Marionette war, die dort aktiv zwar als Regisseur auf dem Stuhl saß, aber letztendlich Stallone die meisten Szenen dort geplant hat, die meisten Shots sozusagen dort auch vorbereitet hat und so weiter. Und Cosmatos hat einfach zu allem, was Stallone gesagt hat und Stallone wollte, einfach nur Ja und Amen gesagt. Und das passt natürlich auch wieder zu Stallone. Und er selbst hat dann später auch gesagt, dass der größte Fehler war es, nicht gleich ganz selbst auf dem Regiestuhl gesessen zu haben. Also er geht ja immer gerne tatsächlich hart auch ins Gericht mit seinen eigenen Produktionen, aber manchmal eben auch mit den anderen Beteiligten. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht immer die beste Art und Weise, mit sowas umzugehen.
Ja, na gut, wenn der Cosmatos dann zumindest entsprechend entschädigt wurde, aber ja, also du meinst auch wahrscheinlich einfach eine Marionette, um dem Studio das halt zu verkaufen, weil der ja mit den davorigen Filmen durchaus erfolgreich war, ne?
Ja.
Ergibt Sinn, ja.
Ja. Es folgt dann eine Musikmontage in bester Rocky IV-Manier, würde ich sagen. Also das ist sogar noch vom selben Sänger, der halt auch bei Rocky IV in mehreren Tracks auftaucht, von Robert Tepper. Hier läuft der Song Angel of the City. Und in dieser Musikmontage sieht man dann, wie Cobretti mit seinem Kollegen dort die Ermittlungen vorantreibt, in Anführungszeichen. Teilweise eben auch mit schönen Neon-Lichterszenen aus dem Rotlichtmilieu. Dann sieht man Ingrid, wie sie beim Fotoshooting ist, und man sieht parallel dazu den Night Slasher auf der Suche nach neuen Opfern. Das ist hervorragend, ne? Das ist, also dafür liebe ich ja das 80er-Jahre-Kino, muss ich ganz ehrlich gestehen, für so eine Montagen. Einfach so einen geilen Pop-Song irgendwie da unterlegt oder so ein Pop-Rock-Song. So mehrere Handlungsstränge werden einfach in 3 Minuten erzählt. Anstatt sie irgendwie 20, 30 Minuten auszuerzählen, werden sie einfach irgendwie zusammengeschnitten zu einem, ja, ich würde sagen, MTV-Musikvideo, ne? So irgendwie ist bei Rocky IV halt, der ganze Film Rocky IV besteht ja zum Beispiel nur aus diesen Musikclips sozusagen. Und das wird hier in Cobra auch so ein bisschen, wenn auch nur leicht, angeschnitten. Aber ich mag sowas, muss ich gestehen. Es hat sehr viel Style irgendwie. Und du hast gelacht eben beim Fotoshooting von Brigitte Nielsen.
Ja, also erstmal, ich liebe auch diese Montage, ist grandios. Das ist halt sehr viel mehr 80er Stallone wird es dann halt auch nicht. Das ist schon grandios. Der Song Angel of the City ist auch fantastisch. Ich habe den jetzt noch die letzten 2 Tage sehr oft
beim Laufen lassen. Ich wollte gesagt, du hast ihn sofort in die Playlist gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der ist grandios. Und dieses Fotoshooting kann man sich sonst auch mal, wenn ihr den Film nicht sowieso guckt oder schon kennt, zumindest mal auf YouTube angucken. Das ist halt auch wieder eine Rocky IV-Parallele, halt super seltsame Roboter, die da halt aufgebaut sind, zwischen denen irgendwie Brigitte Nielsen die ganze Zeit rumtanzt und dann halt mit diesen Roboterfiguren Fotos macht. Klingt jetzt nicht so schräg, wie ich es beschreibe, aber wenn man sich es anguckt, es sind halt diese, wie man sich in den 80ern coole Roboter vorgestellt hat, Roboter. Also es sieht schon sehr witzig aus. Es ist sehr unterhaltsam.
Das Beste ist ja, und das dachte ich erst so, was ist das für eine Logik? Also Brigitte Nielsen hat ja zu diesem Zeitpunkt die relativ kurzen blonden Haare getragen, die ihr auch aus Rocky IV zum Beispiel kennt, als sie ja die Frau von Ivan Drago spielt. Und es wird hier aber suggeriert, bei dem Fotoshooting, dass diese kurzen blonden Haare eine Perücke wären, sie aber eigentlich im Film so lange, wellige, braune Haare trägt. Aber das ist ja eigentlich die Perücke, die sie als Schauspielerin trägt sozusagen. Das ist super weird.
Ich, ja, Kann ich mir, also wenn man eh über die Figur von Brigitte Nielsen hier spricht, was ich mir vorstellen könnte ist, und das ist halt auch etwas, was auch schon wieder so ein kleiner Kritikpunkt ist, dass ihre Figur ist halt schon 99% Damsel in Distress und vielleicht hat das einfach dann besser zu dieser Art von Figur gepasst aus der Sicht von Stallone, dass sie halt jetzt so aus seiner Sicht traditionell weiblicher aussieht und nicht dieses Taffe, wie sie halt auch in Rocky IV rüberkommt hat, ne, sondern halt ja, ne, also so aus den Augen von so diesem klassischen Schwarz-Weiß-Denken, dass es vielleicht dafür besser gepasst hat.
Ja, gut, wenn du das fast schon aufmachst, dann bleiben wir vielleicht kurz bei Brigitte Nielsen. Also im Dezember 1985, also quasi sechs Monate bevor der Film released wurde, hat ja Stallone Brigitte Nielsen geheiratet. Und das war kurz, nachdem er sich von seiner vorherigen Frau Sascha hat scheiden lassen. Und es gab sehr viele Freunde, auch eben aus dem Hollywood-Umfeld, die klare Warnungen und Bedenken äußerten darüber, dass, also über Stallones neue Frau an seiner Seite. Aber der Hollywood-Star hat diese quasi durchweg ignoriert. Auch einer seiner besten Freunde hat versucht, ihn sogar noch auf dem Weg zum Altar aufzuhalten, aber ohne Erfolg. Und nach den Flitterwochen ging es dann auch schon los. Es kam dann zum Beispiel heraus, dass Brigitte Nielsen in Dänemark eigentlich schon verheiratet war. Also nicht nur war, sondern zu dem Zeitpunkt auch verheiratet war und dass sie auch schon Mutter eines Sohns war, der bei ihren Eltern in Kopenhagen lebte und das ist alles quasi parallel zum Drehstart von Cobra ans Tageslicht gekommen und ja, also das hat ja auch nicht lange gehalten, es gab ja da auch lustigerweise, ich hatte ja vorhin noch gesagt, dass Brigitte Nielsen ja auch in Beverly Hills Cop 2 eine Rolle hatte und das ist auch eine sehr seltsame Geschichte, es gibt zumindest, ich weiß nicht genau inwiefern das der Wahrheit entspricht, aber es gab wohl Gerüchte, dass eine Affäre zwischen Brigitte Nielsen und Eddie Murphy, glaube ich, dann auch für die Scheidung und Trennung letztendlich gesorgt hat mit Stallone. Also es hat ja auch nicht lange gehalten. Und Stallone hatte eben diese Rolle der Ingrid wirklich exklusiv für Brigitte Nielsen, für seine neue Flamme geschrieben. Sie hat ja eben in Rocky IV ja auch schon diese präsente Rolle bekommen zuvor. Ich habe eben vorhin die ganze Zeit gesagt, dass Rocky IV danach kam, ne? Aber das war ja der Film davor, glaube ich, ne? Ich bin jetzt nicht irre. Also Rambo 2, Rocky 4 und dann Cobra. Und diese Rolle wurde ja aber damals noch spontan umgeschrieben. Die kam ja eigentlich so im Skript von Rocky 4 nicht vor. Und er wollte dann Nielsen da unterbringen und hat dann eben die Frau Drago reingebracht sozusagen. Aber diese Rolle hier, Ingrid, die hat er dann exklusiv für sie reingeschrieben und hat sie auch komplett eben ausgerichtet auf seine neue Ehefrau. Man muss sagen, und das sagt ja auch selber heute, dass sie der große Schwachpunkt des Films ist. Und so leid es mir manchmal tut, sowas sagen zu müssen, aber er hat nicht ganz Unrecht mit. Also ich finde die beiden, und das ist so krass, wenn man bedenkt, dass die beiden halt liiert waren zu dem Zeitpunkt, ich finde, die haben null Chemie miteinander, absolut keine Chemie. Mhm. Und sie spielt halt wirklich grotesk schlecht, sowohl in den, sag ich mal, Thriller-Momenten, als auch in den Momenten, in denen die beiden sich so ein bisschen näher kommen später im Film, ein bisschen rumflirten und so weiter. Also ich finde das null Chemie und überhaupt keine Schauspielkunst bei ihr zu erkennen.
Ja, aber ich muss aber auch dann dazu sagen, den Schuh kann sich dann meiner Meinung nach Stallone noch ein bisschen selber anziehen, weil auch wie die Figur geschrieben ist, ich meine, viel zu tun hat sie halt auch nicht.
Ne? Nee, sie ist Model und sie muss weglaufen ab und zu mal.
Genau, sie hat Angst, ne? Es ist halt, ich meinte eben schon, Damsel in Distress, so, sie ist einfach nur quasi das Opfer, in das sich dann, also klar, da ist so ein bisschen Romanze ist dann da drin, aber die ist halt wirklich leider traurigerweise ohne Chemie schlecht gespielt und kommt nicht rüber, aber dient dann wirklich einfach nur, ja, quasi dafür, dass die Cobra etwas zu beschützen hat.
Ja.
Dass das dann natürlich jetzt irgendwie, dass man da nicht, ja, dass da die Figur hat wirklich ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Ausarbeitung verdient. Beim Slasher kann ich das irgendwie noch abtun, so, ist er halt eindimensional, aber wenn denn jetzt auch noch sie nichts hat, dann ist es schon schwierig.
Ja, irgendwie, ja, das passt irgendwie nicht so richtig, ja. Aber wie gesagt, ja, du sagst es schon, Stallone hat letztendlich aber die Rolle auch geschrieben und er hat sie letztendlich auch besetzt, also, aber gut, weiß es ja mittlerweile, dass das ein Fehler war, also von daher, ja. Und nach der Musikmontage sehen wir dann, wie Ingrid von ihrem Agenten zum Auto begleitet wird, doch in der Tiefgarage warten schon die Leute um die neue Ordnung, also um den Night Slasher, auf die beiden. Und die Gruppe geht auch wieder sehr brutal zu Werke. Dabei gehen auch einige Leute wieder drauf. Aber Ingrid kann sich gerade so noch verstecken und fliehen und kommt dann ins Krankenhaus. Und dort macht sie dann erstmals Bekanntschaft mit Sergeant Gonzalez und Lieutenant Cobretti. Und Ingrid berichtet dann von ihren Erlebnissen, auch von ihrer Beobachtung am Abend, als sie scheinbar Zeugin eines Verbrechens geworden ist. Und sie soll jetzt erstmal die Nacht dort im Krankenhaus verbringen. Aber so richtig sicher ist das nicht, denn der Night Slasher ist bereits im Gebäude und meuchelt sich durch dieses Krankenhaus. Und eigentlich war Gonzales abgestellt, um auf Ingrid aufzupassen, aber wurde durch einen gefakten Anruf ins Revier beordert. Und auch vor Cobrettis Wohnung sind bereits maskierte Verbrecher am Werkeln. Aber Ingrid bekommt das Ganze im Krankenhaus rechtzeitig mit, dass sie irgendwie in Gefahr ist und dass sie hier gejagt wird und versucht sich dann noch vor dem Night Slasher zu verstecken. Und dann wird eben, ich weiß gar nicht, wer hatte den Alarm ausgelöst? War das Ingrid oder war das Cobretti?
Gute Frage. Also,
irgendjemand löst im Krankenhaus einen Alarm aus und das sorgt dafür, dass der Night Slasher lieber vom Tatort abhaut. Und auch diese Szene, Pascal, finde ich, gerade als der Night Slasher hier im Krankenhaus zugange ist, da werden auch wieder offensichtliche Parallelen zum Horrorfilm offensichtlich. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein, gerade im Slasher Genre, auch in Halloween hatten wir es ja auch schon mal, ein gerne benutztes Setting einfach, dass du halt die vergleichsweise hilflose Figur im Krankenhaus hast und dann betritt der Slasher diesen Ort, um ja dort, wo es eigentlich zur Heilung vorgesehen ist, Menschen umzubringen. Hat mir auch gut gefallen. So ein bisschen kann man jetzt schon wieder, aber das ist, da darf man einfach nicht so drüber nachdenken. Halt immer die Logik der Bösewichte an der Stelle. So, ich meine, die Tatsache, dass wir hier einen Maulwurf haben, den, dass das dann halt alle wissen relativ schnell, das haben sie sich halt auch selber einzubrocken, wenn sie halt dann direkt auch noch bei Cobretti vor der Tür warten, aber nun gut.
Ja, das stimmt. Ja, also ich finde auch, der Film hat auch ein extrem hohes Tempo auch an dieser Stelle, hat er ja ohnehin durchgehend auch eines der Stärken des Films, ist wieder mal so ein Film, der über Schwächen hinwegsehen lässt, weil eben die ganze Zeit irgendwas passiert, ne? Und man kaum Zeit hat, nachzudenken darüber. Und das ist auch alles sehr schnell so geschnitten. Da kommt auch eine gewisse Dynamik auf. Man kommt eben kaum zur Ruhe und ja, sieht dann halt die Unzulänglichkeiten nicht auf den ersten Blick vielleicht. Und da ist auch eine Szene bei, also wie gesagt, der Night Slasher meuchelt sich da durchs Krankenhaus. Da ist auch wieder ein Bodycount durchaus angemessen. Aber es gibt ja die eine Szene, in der sich Ingrid ja hinter der Tür versteckt und der Night Slasher dann mit seiner Waffe immer wieder darauf einsticht. Und ich muss sagen, war das jetzt eine Hommage an The Shining?
Oh, das ist eine gute Frage.
Weil sie steht auch so hinter der Tür und schreit und er sticht immer wieder Löcher in die Tür und es hat so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht.
Es hat was davon, ne? Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Kopf versuche ich gerade Kubrick und Stallone zusammenzubringen und es klappt nicht so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Stallone, aber das ist vielleicht auch gemein, weil er ist ja viel intelligenter, als man ihm das oft aufgrund seiner Rollen auch natürlich und halt wie er spricht, aber da kann er nichts für, wie man ihm das zugesteht. Also vielleicht ist er ja auch da ein Connoisseur und guckt das gerne.
Ich glaube, also, ja, kann ja gut ich sein. Glaube, Stallone ist großer Fan von Spartacus tatsächlich und wer da Regie geführt hat, weißt du hoffentlich.
Ja, natürlich, Kubrick.
Ja, also von daher kriegen wir das, glaube ich, schon zusammen irgendwie. Ja, Cobretti bekommt dann für seine Arbeitsweise im Krankenhaus dann auch wieder mächtig auf den Deckel und Ingrid soll nun an einen sicheren Ort gebracht werden. Da jedoch immer noch die Maulwurf-Polizistin, übrigens danke für das Wort, das ist das, was ich gesucht habe, immer noch im Schlepptau ist, wissen die Schurken eben jederzeit, wo Cobretti und Ingrid sind. Und es kommt dann zu einer wilden Verfolgungsjagd quer durch die Stadt. Natürlich kommen dabei Schusswaffen zum Einsatz. Man fährt rückwärts mit dem Auto und schießt dann nach vorne. Und es gibt Explosionen und Unfälle. Und zum Glück hat Cobretti natürlich auch noch einen Nitro-Boost in seinem Auto verbaut. Deswegen können die beiden letztendlich in Sicherheit fliehen. Aber Cobretti bekommt natürlich wieder mächtig Ärger für seine Aktion, die er hier wieder allein auf die Beine gestellt hat. Ich muss ja gestehen, wenn es eine Sache gibt, Pascal, die ich am Action-Kino hasse, dann sind es
Verfolgungsjagden?
Ja, das sind für mich echt so die least appealing Action-Szenen, die es gibt, weil es eben, ich glaube, ich habe das schon mal bei irgendeinem Film hier an dieser Stelle gesagt, entweder kriegen sie sie oder nicht. Also warum muss man da irgendwie 10 Minuten lang Verfolgungsjagden? Ich habe das nie verstanden, wo der Reiz darin liegt. Klar, da geht mal was zu Bruch und so weiter. Aber ich finde zum Beispiel eine Verfolgungsjagd zu Fuß jetzt auch nicht viel besser, aber die finde ich irgendwie noch aufregender, weil man da vielleicht auch so noch Parcours oder sowas einbauen kann. Zum Beispiel an die Parcours-Szene in das war ein Casino Royale, glaube ich, bei Bond, ne? Wenn ich mich nicht irre. zu Beginn, da gibt es ja diesen Parcourslauf über diese Baustelle. Das finde ich zum Beispiel cooler, wenn das über mehrere Ebenen geht, wenn auch noch so ein paar Stunts reinkommen, so körperliche Fähigkeiten und sowas. Aber eine Autoverfolgungsjagd, come on.
Es kommt immer ganz drauf an. Also du kannst halt super kreativ sein und mir fallen mit Sicherheit auch, ich muss jetzt gerade zum Beispiel so an die John Wick-Filme denken, wo das auch mal wieder drin ist. Da kannst du schon eine Menge mit machen. Ich finde aber auch, ich habe selber jetzt ganz viel bei so den 2000ern und den aktuelleren Actionfilmen oft das Problem, dass mir auch zu uninspiriert sind und das ist halt wirklich, ja, also klar, ich kann schon verstehen, dass das einen gewissen Charme hat für Menschen, die halt auch ein Fable haben für, ja, wahrscheinlich schnelle Autos und halt diese Art von Actionsequenzen. Ich bin da irgendwo so im Mittelfeld. Ich finde es cool, wenn man sich da was Kreatives überlegt und jetzt hat der Film, ja, da kriegt natürlich noch so ein bisschen seinen Bonus, weil er halt dann natürlich auch hier diesen 80er-Jahre-Charme und die Audiovisualität dabei mit drin hat und dann halt auch, ja, dann die Cobra, die da halt während der Fahrt halt da fleißig durch die Gegend schießt. Ja, es hat mich tatsächlich jetzt nicht groß gestört. Sie ist auch nicht zu lang, wie ich finde. Das geht dann, das lässt sich gut aushalten. Am Ende ist es ein bisschen schräg. Da, ja, ist ja dann auch viel Logik durch den Schnitt kaputt gegangen. Es endet ja damit, dass lass mich jetzt nicht lügen, dass das Auto von der Cobra in das Boot rammt. Und eigentlich wäre es im Originalschnitt so gewesen, dass beide das Boot gerammt hätten und die Bösewichte sogar zuerst. Aber hier ist es so, dass die Cobra zuerst und alleine ins Boot rammt und dann die Bösewichte einfach wegfahren. Aber die Szene, die wir sehen, wie sie im Auto sitzen und wegfahren, wäre eigentlich viel früher in der Verfolgungsjagd gewesen. Also da wurde viel durch die Gegend geschnitten und nicht alles ergibt mehr so viel Sinn.
Wie findest du das Auto von Cobra, diesen 1950er Mercury, der ja tatsächlich aus dem Besitz von Stallone persönlich stammt. Also für diese Stunts haben sie natürlich dann ein Double-Auto genommen, aber den man sonst so sieht, das ist sein eigenes Auto.
Das Auto ist voll okay, das sieht irgendwie cool aus, das ist unique, das fällt auf da im Los Angeles, im Straßenverkehr von Los Angeles, aber...
Ja, auch vor allem ein gutes Beispiel für Polizisten, natürlich super, wenn das Auto auffällt im Straßenverkehr. Ne?
Naja, ja, aber... Die Cobra ist jetzt ja auch nicht der Undercover-Cop, der sehr undercover ist.
Ja, aber
ja.
Man muss schon wirklich sagen, und das gestehe ich dem Film auch ein, um das auch schon mal vorwegzugreifen, das Finale in dem Sinne, die Action-Szenen sind durchaus gut gelungen, finde ich. Also die gehören auf jeden Fall zum Positiven. Also selbst wenn man keine Verfolgungsjagd mag, sind die gut inszeniert. Also da ist auch ordentlich Production-Value drin, auch die ganzen Schießereien und Explosionen und so weiter, die können sich auf jeden Fall sehen lassen im Action-Kino der 80er Jahre, finde ich. Also das alles bei. Also wie gesagt, wenn man einfach nur einen schlichten Action-Film gucken will, da hat der das komplette Repertoire, Autoverfolgungsjagden, Ballereien, attraktive Frauen, zumindest auf dem Blatt Papier, markige One-Liner und Sprüche. Also sag mal so, der klassische, glaube ich, der klassische Fan oder Kinozuschauer von einem Stallone oder Schwarzenegger Film, dieser, ja, wahrscheinlich Mann zwischen 20 und 40, muss man ja so sagen, das ist ja nun mal die Zielgruppe damals gewesen für diese Art Filme, der wird hier komplett bedient, ne?
Ja, also da ist, glaube ich, an jedem Punkt, der irgendwie wichtig war, hinten ein Haken dran gemacht worden, das ist alles noch drin und ich finde auch, die Action ist grundsolide, das klappt alles. Es sind nicht die krassesten Stunts dabei, wo du irgendwie denkst, so, wow, abgefahren, das habe ich ja noch nie gesehen oder hat mich jetzt komplett aus dem Hocker gehauen. Aber dafür ist es einfach, ja, sehr routiniert inszeniert und es funktioniert irgendwo.
Ja.
Also mich haut das halt, ich bin jetzt halt, also ich mag viele Actionfilme, die ich sehr gut finde, aber selten jetzt aufgrund der klassischen Actionschauwerte wegen, also es ist selten, dass mich eine Explosion begeistert oder
so. Ja, ja. Obwohl, wenn sie handgemacht sind, damit kann man mich heutzutage immer noch begeistern, wenn man, obwohl ist ja jetzt auch vielleicht aus biologischer Sicht nicht so cool, aber ich mag es, wenn man so sieht, wenn so wie bei Independence oder so, wenn so kleine Miniaturen in die Luft fliegen und Nachbauten und sowas,
ja,
und,
okay,
und die ganzen Teile durch die Luft fliegen, ist immer noch besser als irgendwie so ein CGI-Explosion, ja. Aber du hast es eben gerade gesagt, man hat damals im Drehbuch wahrscheinlich wirklich überall einen Haken hintergemacht, okay, hier Ballerei haben wir, hier One-Liner haben wir, hier Brigitte Nielsen haben wir. Und das zeigt eben, wie, wenn man das jetzt versucht, so ein bisschen objektiver zu betrachten, wirklich generisch und durchkalkuliert halt dieses Drehbuch ist. Und es ist halt perfekt ausgelegt auf die Fans von Stallone, ne?
Ja, absolut.
Obwohl er fast schon vielleicht ein bisschen zu hart war, ne? Möchte man meinen. Also ich muss, gutes Rambo 2 war auch schon hart. für damalige Verhältnisse, aber ich finde schon, dass der, also der ist jetzt, glaube ich, auch damals nicht unbedingt für das reine Mainstream-Kino gemacht irgendwie. Also ich finde schon, dass der eigentlich relativ hart ist und brutal.
Ja, da ist es wäre halt so super spannend, da den Director's Cut zu sehen, weil, wie ich es jetzt verstanden habe, war wohl die Idee, so ein bisschen, also wir nehmen die Formel, die funktioniert, und gehen aber in gewissen Aspekten einen Schritt weiter, um mal zu gucken, ob wir das noch ein bisschen dahin ziehen können, um so ein bisschen das Beste aus zwei Welten zu haben. Wir haben den Mainstream-Appeal, das heißt, die Leute gehen rein und werden auch aller Wahrscheinlichkeit nicht komplett enttäuscht sein, weil alle Haken sind ja dran. Aber wir bringen noch ein bisschen was Neues rein und bekommen dadurch eine gewisse Eigenständigkeit und machen den Film halt zu was Besonderem, damit er halt nicht nur just another Action-Movie ist, sondern halt was Eigenes hat, was ja voll cool ist. Und ich finde, er ist trotzdem noch was Besonderes, weil er halt aber einfach in dieser, diesem generischen so extrem ist und so drüber und so platt einfach und so plakativ. Aber ja, von dem, was eigentlich das Besondere hätte sein können, ist halt immer noch was drin, aber nicht mehr so viel, wie es wahrscheinlich drin war. Und das ist schade.
Ja, also ja, das Problem ist, glaube ich, auch, was vielleicht so ein bisschen nicht so zielgruppenorientiert war, ist halt eben auch das komplette Fehlen von Ironie und Witz, ne? Also es gibt natürlich, ja, diese Szene in Cobras Wohnung mit der Pizza und so weiter, ja, das ist witzig, das ist ikonisch, aber an sich ist der Film ja komplett, also er erzählt ja so viel Nonsens und ist so auf Cooles getrimmt, da ist es eigentlich schon krass, dass der Film sich aber komplett ernst nimmt dabei, ne? Also komplett witzfrei, ironiebefreite Zone, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was vielleicht am Ende auch dafür gesorgt hat, dass der Film dann doch nicht so gut im Kino lief.
Ja, also ich glaube, das hat ja dann auch wirklich in den 80ern, das ist dann halt 2 Jahre vor Stirb langsam, wo dann, denke ich, nochmal da dieses Bewusstsein von, wir können das auch mit einem Augenzwinkern und viel Selbstironie cool rüberbringen, erst so richtig aufgeblüht ist. Deswegen ist der Film, glaube ich, halt auch, ja, einfach noch in seiner Zeit sehr darin gefangen, so ernst zu sein. Es gibt so ein paar Sachen, die ganz nett sind. Da haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, zum Beispiel, Cobra ist immer sehr darauf bedacht, allen Menschen zu erklären, dass sie nicht rauchen sollen und sich gesünder ernähren sollen. Ja, und das ist auch so ein bisschen. Ja, genau. Das ist immer so zwischen ihm und seinem Kollegen Gonzales ist immer so ein bisschen Dynamik, weil er ihm immer sagt, so, ey, nee, ess mal lieber was Gesundes und das ist nicht gut, obwohl er jetzt zugegebenermaßen irgendwie, also auch mit der Pizza zurechtgeschnittene Pizza, mit der Schere zurechtgeschnittene Pizza nicht super gesund ist, aber naja, das ist ganz, also so ein bisschen was ist drin, was ihn so ein bisschen, ja, nett, fast schon humorvoll halt so ein bisschen charmant macht.
Aber es gibt auch keine richtigen Dialoge im Film, ne? Das sind alles nur so, sag ich mal, die werfen sich so Sprüche um die Ohren, aber so ein richtiges Gespräch gibt es eigentlich im ganzen Film nicht, und das fand ich auch sehr interessant, und ich fand es halt auch krass, weil Stallone das, ich habe das Making-of, das ist nur ein kurzes, irgendwie 8 Minuten war auf der Blu-ray drauf, da sagte das auch irgendwie auch, dass er den Film auf ein bare minimum of Dialogue reduzieren wollte, weil er lieber die Taten für sich sprechen lassen wollte.
Okay, ja, hat er geschafft.
Ja.
Ein einziger Dialog, an den ich mich jetzt erinnere, ist halt dieser unsägliche Dialog zwischen ihm und Brigitte Nielsen, wenn es halt darum geht, warum er ja noch nie verheiratet war und ob er nicht dann doch mal irgendwie eine Frau haben wollen würde, aber dann sagte, wie verrückt die sein müsste, weil er ist ja so ein Crazy Cop und sein Leben ist so extrem. Das ist halt dieser sehr, ja, also die Dialoge gibt es, aber
findest du, dass der Film
auch nicht so toll?
Findest du, dass der Film so einen gleichen Waffenfetisch hat? Weil selbst für so Stallone-Verhältnisse hat er ja, sagen wir mal, abgesehen, und auch da ist es ja nur mehr oder weniger ein Kampf am Ende, hat er sehr wenig mit physischer Action zu tun, was man ja sonst doch oft mit Stallone auch in Verbindung bringt. Aber hier ist doch sehr der Einsatz von Schuss- und Nahkampfwaffen irgendwie immer im Fokus und weniger Muskeln und Fäuste. Und ich finde schon, dass der da so einen leichten Drang zu hat, irgendwie so ein bisschen Waffen zu stilisieren, was natürlich auch wieder zu dieser reaktionären Politik oder Agenda des Films passen würde. Ne?
Mm.
Also wer weiß, ja. Ob da, ich habe jetzt nicht geguckt, wer da im Abspann mitlief, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn am Ende vielleicht noch hier Thanks to the NRA stehen würde oder so.
Ja, stimmt. Nee, auf jeden Fall. Definitiv, also der Einsatz von Schusswaffen, gerade jetzt auf Seiten der Gesetzeshüter, ist hier omnipräsent. Und ich meine, auf dem Cover hat er ein Maschinengewehr. So, das ist jetzt auch nicht die erste Waffe, mit die ich mit einem LAPD-Polizisten assoziiere. Das ist halt dann natürlich ja auch nochmal so seine ganz eigene Art und Weise, als Gesetzeshüter umzugehen. Aber stimmt, also man könnte auch sogar fast sagen, also diese Körperlichkeit, die er natürlich hat, ist fast schon überflüssig, weil er sie nicht braucht.
Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, sie sind ja dann, genau, also nach der ganzen Aktion dort mit der Autoverfolgungsjagd, sind die vier, also Cobretti, Gonzales, die Maulwürfin und Ingrid weiter dabei, diese eben in Sicherheit zu bringen. Und dabei kommen sich Ingrid und Cobretti auch ein bisschen näher und flirten dann, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, so ein bisschen miteinander, aber alles sehr holprig, sehr oberflächlich. Da entsteht, wie gesagt, das haben wir ja erwähnt, null Chemie. Da ist keine wirkliche Verbindung da. Und dabei entgeht Cobretti auch so ein bisschen die ganze Zeit, dass seine Kollegin, also die Fake-Polizistin, die ganze Zeit ihre Leute verständigt. Zum einen einmal im Diner und einmal später noch vor dem Motel. Und das bekommt er nicht mit. Und so kann sie eben die ganze Zeit munter die neue Ordnung, also die Killerbande, kontaktieren und zu sich locken. Dann kommt es noch zu einer dezenten Liebesszene in der Nacht, als sich Ingrid und Cobretti wieder näher kommen und es zum angedeuteten Liebesspiel kommt. Und am nächsten Tag ist dann die falsche Polizistin weg und stattdessen nähern sich dann die Gangster auf ihren Motorrädern dem Motel. Und es kommt dann zu wüsten Schießereien und das Motel ist auch richtig belagert von den Handlangern des Night Slashers, die hier alles kurz und klein schießen, und Ingrid und Cobretti können dann noch flüchten, gerade so mal wieder. Und es kommt erneut, Pascal, zu einer Verfolgungsjagd.
Verfolgungsjagd, Entschuldigung. So schnell habe ich jetzt nicht geschaltet.
Ja, das hat mir natürlich große Freude bereitet. Und dann kommt es zu einem großen Showdown in einer Lagerhalle oder einer Art Fabrik, müsste das irgendwie sein. Eine
Stahlgießerei, oder?
Eine Stahlgießerei, ja. Und da kennst du dich besser aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Warum auch immer. Und hier schaltet Cobretti dann ein Widersacher nach dem anderen aus. Auch unter Einsatz von Feuer natürlich, weil dort irgendwie alles voller Flammen ist, was dann wiederum zu deiner Theorie passt, die wahrscheinlich der Wahrheit auch entspricht. Was für eine Gießerei? Stahlgießerei.
Stahl.
Ja, das macht Sinn. Ja, und am Ende trifft Cobretti dann auf den Night Slasher zum finalen Duell und der hält dann auch nochmal einen Monolog über seine Verbrechergesellschaft und Stallone auch dann natürlich wieder in purer Selbstjustiz sagt er dann auch ihm noch, bei Leuten wie dir hört das Gesetz auf. So, natürlich, ne? So. Und die beiden kämpfen dann miteinander mit Stichwaffen und mit den Fäusten hier endlich auch mal, ehe der Night Slasher dann am Ende von einem Kranhaken oder an einem Kranhaken aufgehängt wird und ins Feuer befördert wird. Und Ende gut, alles gut. Und am Ende darf Cobretti es sich natürlich nicht nehmen lassen, seinem Vorgesetzten nochmal einen aufs Maul zu hauen, der die ganze Zeit seine Methoden kritisiert hat. Und er sagt, nee.
Nee, das ist, glaube ich, gar nicht der Vorgesetzte. Das sind dann beide. Es gibt immer noch den einen Cop und ich habe, ich glaube, in einem frühen Drehbuchentwurf hätte das der Bösewicht sein sollen, nämlich hier von Andrew Robinson gespielt, der Detective Monte. Und der ist immer die ganze Zeit, ich glaube, die sind so schon auf einer Ebene, aber er ist halt nicht im Zombie-Squad, der Monte, und er ist halt das Gegenstück. Er ist halt der Cop, der sich an die Regeln hält und wird halt im Film deshalb wie das letzte Arschloch bezeichnet und behandelt. Und am Ende ist dann halt so dieses, es ist halt, also wenn der Film, also, die Moral darf man sich halt echt nicht zu Herzen nehmen. So, man muss, also wenn man dem Film auch irgendjemandem zeigt, der noch leicht zu beeinflussen ist, dann bitte unter Moderation, weil es ist halt echt schlimm. Am Ende sagt dann halt Monte, ja, ach du, kein böses Blut. Jetzt, wo du es geschafft hast und du den Bösewicht halt einfach getötet hast, habe ich auch verstanden, dass das alles okay ist. Und dann drückt er ihm noch eine rein, weil er ist ja, er muss sich dann ja doch nochmal an ihm rächen. Und
Sie haben das Recht zu schweigen.
Genau, oh, es ist schon hart unangenehm, aber es ist dann halt auch, weil es so stumpf ist.
Dabei ist er der Held halt des Films eigentlich, weißt du, und er kriegt aufs Maul.
Ja, also er ist ja auch unsympathisch.
Moralisch, so, ja, aber er ist moralisch ja nur so unsympathisch, weil der Film es so will, aber eigentlich ist er ja, wie gesagt, moralisch vollkommen im Recht die ganze Zeit und das ist schon echt krass.
Es ist ja auch, was auch krass ist, ist ja wie auch im, es ist halt wieder auch im Showdown, es ist nicht nur, dass es so beiläufig ist, dass er der Cop ist, der sich nicht an die Regeln hält und dass das okay ist, sondern es wird da ja explizit im Dialog tatsächlich noch erwähnt, weil der Night Slasher sagt dann, was willst du machen, willst du mich erschießen? Du darfst mich nicht erschießen, ich habe ein Gerichtsverfahren verdient, du musst mich festnehmen, auch ich habe das verdient, egal wie schlimm ich bin.
Ja.
Und er hat ja recht.
Ja, und da, ja, wie gesagt, und der Film rechtfertigt das, wie gesagt, Stallone, was ich ihm gesagt habe, bei Leuten wie dir hört das Gesetz auf. So, okay. Genau.
Ja, und das akzeptierte noch jeder. Und alle verstehen dann, ja, okay, der Night Slasher ist ja jetzt tot. Das haben wir geschafft. Also das ist schon mittelalterlich, was da dann für eine Moral ausgepackt wird. Das ist schon richtig unheimlich. Deswegen, Also wenn man den Film empfehlen möchte, dann wirklich nur mit einem großen Disclaimer, dass man sich dieser Tatsache bewusst machen muss, dass das echt problematisch ist.
Ich fand übrigens die Verfolgungsjagd, die da hingeführt hat zu dieser Stahlgießerei, die fand ich ein bisschen besser tatsächlich. Die hat mir sogar ein bisschen gefallen, weil Stallone ja da auf dieser Pickup-Lade hinten drauf steht und von dort ballert. Cool. Das ist schon auch wieder sehr übertrieben, aber sehr ikonisch natürlich. Noch klein, um Stallone noch mal ein bisschen sympathischer darstellen zu lassen. Er hat tatsächlich Brian Thompson diesen Nightslasher-Monolog am Ende alleine quasi hat aufführen lassen mit dem Script Girl, weil Stallone zeitgleich es für notwendig erhielt, ein Basketballspiel im Fernsehen zu gucken.
Das ist schon
krass. Also es besteht quasi aus zwei nicht zusammenhängenden Close-Ups sozusagen, die aber nicht im Shot gegen Shot gedreht wurden. Das ist schon echt erbärmlich, muss ich gestehen.
Ja, es ist schon, das ist so, es ist auch da wird sich immer so drüber lustig gemacht, auch in Sketchen und so, dass es halt diese wie sagt man, so Diven-Schauspieler und SchauspielerInnen gibt, die halt dann sich wirklich zu fein sind, für den Gegenshot einfach mal dazustehen und dass der andere Schauspieler oder die andere Schauspielerin halt jemanden hat, gegen die sie acten kann.
Ja.
Ist halt schon blöd.
Ja, das hat man auch, oder oft, dass dann quasi noch der Hinterkopf zu sehen ist von einem Double,
genau,
mit dem
das
Gespräch geführt wird, ja. Ja, Stallone sagt abschließend über den Film, ich habe sehr viel Geld mit Cobra verdient, schaue ich mir den Film heute an, weiß ich aber, dass er bei weitem besser sein könnte. Das sehe ich anders. Obwohl, wer weiß, es könnte vielleicht auch ein 5-Sterner sein, wenn im Director's Cut, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das finden wir vielleicht irgendwann nochmal heraus, das kann ja sein. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht noch als Subfinale, das finde ich tatsächlich, ja, das ist schon ein bisschen generisch. Also das habe ich auch gefühlt schon in 20 anderen Filmen gesehen, dass halt in so einer Industriehalle dort irgendwie nochmal sich gekloppt wird und so. Aber der hat auch wieder so ein bisschen noch so Versteckspiel so mit drin. Und das passt schon. Aber fast schon dafür, dass die Verfolgungsjagd so krass war davor, ist das richtige Finale dort fast schon ein bisschen wenig Action, ne?
Ja, wenig Action. Dann geht's halt wirklich auf die Figur und der Night Slasher soll nochmal seinen Moment bekommen und Brian Thompson macht das halt, finde ich, echt gut. Der spielt das super. Der hat auch einfach die Ausstrahlung dafür. Deswegen finde ich das dann auch okay. Aber es ist ja, also die Action passiert vorher. Jetzt ist es der Showdown zwischen den beiden und es ist okay. Ich find's ganz nett. Ich fand's ganz interessant. Ich habe das, weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber dass Brian Thompson wohl ursprünglich die Rolle fast nicht hätte bekommen sollen, weil er beim Casting sie ihn einfach zu nett fanden. Er ist halt einfach so ein netter Kerl. Und er musste da erst überzeugen, dass er auch anders spielen kann.
Ja. Ich hatte noch eine Sache, hatte ich noch gelesen, und damit können wir jetzt Stallone wieder so ein bisschen in die charismatische Seite zurechtrücken oder hinschieben. Ich glaube, das war sogar die Schauspielerin, die den Maulwurf spielt. Die hatte, glaube ich, gesagt, dass sie hatte, glaube ich, eine Action-Szene mit Stallone und sie sollte ursprünglich, weil das auch wieder eine Star-Allüre war von Stallone, durfte nicht mit ihm diese Szene vorher üben, weil er einfach keine Lust auf Rehearsals hatte sozusagen, auf Proben und da ist dann wohl irgendwas schiefgegangen bei der Szene und dann hat er dann doch, am Ende hat er sich dazu herabgelassen, mit ihr diese Szene mehrfach noch zu üben am Set, aber naja, also ich glaube, zu der Zeit wollte man wirklich nicht befreundet sein mit Stallone oder irgendwas mit ihm arbeiten müssen. Aber das hat sich ja zum Glück im Laufe der Jahre wieder zum Guten bewegt. Wahrscheinlich auch durch die ganzen finanziellen und cineastischen Rückschläge, die er in den 90ern erlitten hat. Ich glaube, das hat ihn wieder so ein bisschen geerdet, könnte ich zu mir zumindest vorstellen. Ich finde tatsächlich, dass alles, was man so ein bisschen dem Film als Schwäche auslegen kann und damals ja auch ausgelegt hat, dass das ausgerechnet dafür gesorgt hat, dass der Film heute so einen Kultstatus hat, eben dieses so krass reduzierte, ja, Skript war es ja nicht, es war ja umfangreicher ursprünglich, aber so wie der Film jetzt zu sehen ist, ist er ja wirklich sehr reduziert aus Wesentliche. Er ist sehr simpel gehalten, er ist sehr schnell, er ist sehr brutal und er ist sehr cool und es sorgt alles für eine Menge Spaß. Immer jetzt unter dem Aspekt, dass wir jetzt dieses Nix Law and Order, stattdessen Selbstjustiz-Thema so ein bisschen ausklammern bei der ganzen Sache. Aber das, ja, weiß ich nicht, das alles, was man sagt, was an dem Film schlecht ist, gefällt mir irgendwie. Und das macht den Film für mich so gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man Stallone davor und danach nie wieder so cool gesehen hat wie in Cobra. Und ja, ich finde ihn komplett unterschätzt tatsächlich. Also es gibt ja nicht viele Leute, die den Film auch wirklich richtig krass finden, so wie ich. Und das verstehe ich auch irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich mag's. Also diese Düsternis auch, die da drin ist in der ganzen Atmosphäre, auch dieses Machohafte von Stallone, irgendwie, das passt irgendwie, dann hat er seine Momente, die ich mich für immer erinnern werde. Allein diese Pizzaszene ist halt absolut legendär. Der hat auch ein paar visuelle Feinheiten, finde ich. Also der sieht gar nicht schlecht aus, gerade so auch in den Montagen. Bietet er viel und so in der ersten Stunde. Ich finde, so das Set am Motel und das Set so im Finale, das hätte vielleicht noch ein bisschen ausgefallener hätte sein können. Der Soundtrack ist großartig, fast schon ein bisschen zu kurz, sind irgendwie nur 3-4 Tracks, die da laufen, aber die passen auch wieder genial dazu. Es gibt viele Magic Moments, die eben so nur das 80er-Jahre-Kino auf die Leinwand bringen konnte und auch durfte. Und ich finde schon, dass es das so ein bisschen irgendwie der Rocky IV des Actionfilms ist. So, ne? Also der funktioniert ja haargenauso, auch aus Wesentlichen reduziert. Nur ikonischen Moment an ikonischen Moment gehangelt. Alles, was irgendwie die Story in die Länge ziehen könnte, was irgendwie Tiefgründigkeit reinbringen könnte, alles rausgeschnitten. Und so ist Cobra für mich irgendwie einer der coolsten Filme der 80er Jahre. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich den sehen kann oder wenn ich ihn reinschmeiße. Das ist ein echtes Fest für mich als Stallone-Fanboy. Und so am Ende ja irgendwie die Essenz dieses 80er Jahre Macho-Kinos. Und muss ganz ehrlich sagen, viel unterhaltsamer kann man 90 Minuten eigentlich kaum verbringen als mit Cobra. Und deswegen gebe ich den für viele vielleicht überraschend, auch nach der Kritik, die wir ja durchaus geäußert haben, 4 von 5. Pascal.
Ja, ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Und ich war auch, nachdem ich den Film gesehen habe und dann mich im Internet umgeschaut habe, ein bisschen erschrocken, ob der 2,9 auf Letterboxd zum Beispiel oder 5,8 oder 6 auf der IMDb. Aber da muss ich halt natürlich sagen, vielleicht kann auch, viele Menschen haben den Film gesehen und fanden ihn aus nachvollziehbaren Gründen halt einfach wirklich unmoralisch. Und dann Klar. Kann ich auch jeden und jede komplett nachvollziehen, die sagt, die findet muss den Film ja krass abstrafen dafür. Deswegen halt auch nochmal, wir haben es jetzt oft genug gesagt, aber ein letztes Mal halt auch bei mir der Disclaimer, dass das natürlich ich den Film nicht unterstelle, dass er eine tolle Moral hat, sondern dass er das wirklich meiner Meinung nach sehr problematisch alles thematisiert und auch sehr prominent und bewusst und absichtlich. Wenn ich das halt alles ausblende und ihn dann halt in diesem ja, 80er-Jahre-Action- comichaften Kontext betrachte, habe ich trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit dem Film, weil es genau aus eigentlich genau den Gründen, die du gerade genannt hast, der Soundtrack sitzt, der ist der 80er, der sieht aus wie ein Film aus der Zeit und wie halt die Blaupause für so einen Film aus dieser Zeit, plus Stallone kann halt diesen Macho, der schon zu cool für sich selbst ist, halt auch einfach perfekt verkörpern. Ja. Und das kann halt auch niemand anders. Und das konnte halt auch zu der Zeit kein Arnold Schwarzenegger, der halt niemals diese trockene Coolheit so rüberbringen konnte. Da konnte er halt andere Sachen super gut für Schauspielern, aber halt das nicht. So, dafür war Stallone an dieser Stelle halt einfach perfekt. Und wenn man das sucht, ist man bei dem Film eigentlich perfekt aufgehoben. Und wenn man da Spaß dran hat, sich 90 Minuten das reinzuzimmern, dann ist es eigentlich perfekt. Und deswegen, ich gebe dem auch sehr gerne 4 von 5 Sternen. Genau, aber der Disclaimer steht natürlich, das ist wichtig. Und wie gesagt, trotzdem nur eine eingeschränkte Empfehlung und zumindest das im Hinterkopf behalten.
Ja, hast du Phantomkommando gesehen mit Schwarzenegger?
Ja.
Den finde ich ist noch der das ist vielleicht Schwarzeneggers Cobra, finde ich ein bisschen.
Ja.
Am ehesten vielleicht noch.
Ja.
Der ist ja auch so krass reduziert, auch so von seiner Machart und nur auf diese ikonischen Action-Szenen reduziert und so auf Coolness getrimmt auch und mit One-Liner an One-Liner. Also am ehesten würde der, glaube ich, noch so dahin passen. Ja. Ja, wunderbar. Das war unser kleiner Ausflug heute zu Cobra, mal kein reiner Horrorfilm, für die meisten wahrscheinlich überhaupt kein Horrorfilm, aber wir haben ja damals schon gesagt, dass wir ab und zu uns auch mal da rausbewegen wollen so ein bisschen und solange wir es gerade noch so rechtfertigen können, dass das hier reinpasst, lassen wir uns das auch nicht nehmen. Ihr hört uns in der nächsten Woche wieder, dann sprechen wir ja mehr oder weniger ausführlich in einer Preview-Episode über das anstehende Fantasy-Filmfest und geben euch Ratschläge, welche Filme ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet, was die großen Highlights sein werden, weil wir eben einen Großteil oder fast alle Filme des Filmfests schon gesehen haben. Und in der Folge darauf beschäftigen wir uns dann mit Halloween Kills, die wir, wie gesagt, in dieser Woche schon sehen konnten. Und pünktlich zum Kinostart erfahrt ihr dann, ob sich ein Kinobesuch lohnt. Das soll es für heute gewesen sein. Schöne Grüße an André nochmal auf den Seychellen. Nein, das würde so viel Patreon, nee, so viel Steady-Geld ist noch nicht reingekommen. Also, das war's mit Devils and Demons. Heute mit Pascal und mit mir, Chris. Danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao.
Tschüss.